Herzlich willkommen alle zusammen, Folge Nummer 55 von Watch This, die erste Folge im schönen neuen Jahr 2011. Ich hoffe, alle sind gut gerutscht. Ihr seid auch gut gerutscht, Henning.
Ja.
Und Sebastian.
Ja.
Wunderbar, schön, dass ihr da seid. Und heute ein bisschen überschaubareres Programm als bei dieser monströsen Folge letztes Jahr. Wie üblich legen wir mit den Trailern los. Es sind drei an der Zahl. Der erste, Ice Age Continental Drift. Das ist dann der vierte Ice Age Film, wenn ich richtig gezählt habe, nicht wahr?
Ja.
Sollte stimmen. Wie üblich eben so im Sommer 2012. Und jetzt mit einem ganz klassischen Clip angekündigt, wo eben wieder dieses, was ist das eigentlich für ein Tier? Säbelzahnhörnchen.
ja, sowas.
So ein Nagetier halt.
Ja. Ja. Ja, der eben wieder mal eins von seinen Abenteuern durchlebt. Habt ihr beide geguckt?
Ja, also ja. Ich fand es auch eigentlich bis zur Hälfte, glaube ich, sehr, sehr witzig und gut gemacht und irgendwann wird es halt so ein bisschen sehr übertrieben und ein bisschen sehr dämlich, aber das können die schon. Also
ja, durchaus.
Ja. Hat schon was. Ja, eben aber eben vier Teil 2 oder 3, ich weiß gar nicht, ich glaube 2 habe ich noch gesehen oder mal angefangen und 3 gar nicht oder so.
3 war ich der, doch der in 3D im Kino war dann.
Ja, nee, ja. Den habe ich den gar nicht gesehen. Also 1 fand ich ja toll, aber irgendwie 2 war schon, glaube ich, ziemlich mies oder jedenfalls deutlich schlechter oder so. Ja, war jedenfalls mein Empfinden.
War halt sehr übertrieben irgendwie, fand ich.
Ja,
aber trotzdem.
Also der erste ist unerreicht, ja.
Also ich fand aber die anderen 2 trotzdem noch. Ich finde, die haben immer sehr tolle Gags irgendwie drin, finde ich. So nicht so platte.
Mhm. Ich denke, dass das zu einem großen Teil dran liegt, dass sie da ein ziemlich cooles Team an Charakteren im ersten gefunden haben. Mhm. Also Manni und eben Dingens.
Sid.
Alle Sid, genau. Die sind halt einfach, ja, die haben großartige Momente immer.
Ja.
Ich fand interessanterweise am Anfang den Clip jetzt ein bisschen langweilig und standardmäßig und hab's dann so ab der Mitte fand ich's ganz cool, wie er dann da unten ist.
Und ja, ich fand schon cool, wie er da kommt und dann dieses Loch buddelt oder das Ding da irgendwie halt seine, was ist das? Diese
Dinos?
Irgendwas? Das
ist da. Eine Eichel, oder?
ja, irgendwie sowas. Und das rammt er da halt ins Eis und stopft das dann wieder irgendwie schnell mit Schnee zu und guckt so doof. Also das ist zwar immer schon das Gleiche, aber ich find's trotzdem schon sehr witzig und die haben das schon halt drauf, so durch so ein paar irgendwie Mimik-Geschichten, dass das so nett zu animieren, dass es, ja, dass man direkt irgendwie schmunzeln muss. Also hat mir schon gefallen, doch.
Gut. Naja, viel über den eigentlichen Film sagt sowieso noch nicht aus.
Nö, das ist ja immer so bei den Dingen.
Und ja, wie gesagt, 13. Juli irgendwie 2012 ist da momentan der angekündigte Termin. Dann zweiter Trailer zu einem Film namens Hannah, ist ein bisschen seltsam gewesen, fand ich. Fängt mal wieder so im Schnee an und wirkt erstmal, als ob es vielleicht aus einer anderen Zeit auch sein könnte. Hat mich an diesen Rotkäppchen-Dingens von letztens erinnert. Mhm. Es geht eben um ein Mädchen namens Hannah, die mit ihrem Vater alleine im Wald lebt und der ihr da ein Überlebenstraining verpasst.
Ja, der sie irgendwie zu so einer Kampfmaschine trainiert.
Und dann erfährt man noch, dass das ein Plan ist, den er irgendwie verfolgt. Er wird wohl gesucht von der Regierung. Er stellt sich dann, nachdem er meint, dass das Training wäre jetzt fertig, haut aber selber ab und die, was auch immer, Organisation, FBI, CIA, die dann da hinfahren, finden nur noch das Kind, das hochtrainierte Kind vor. Die hat dann auch schon eingetrichtert bekommen, dass sie nur mit Personen XY sprechen möchte und dann schicken sie diese Person nicht echt rein, sondern jemanden, der sich so verkleidet hat, weil sie rausfinden wollen, was es damit auf sich hat und dann tötet das Mädchen eben die Person und dann bricht sie aus und es geht total ab.
Ja, und sie tötet alles. Und
alle.
Zerstört alles und keine Ahnung. Also ja. Ich habe auch nicht verstanden, die haben da ja irgendwie so einen Sender gehabt. Mhm. Und wenn dieser Sender aktiviert wurde, dann können sie geortet werden.
Offenbar.
Und das mussten sie machen, warum auch immer.
Naja,
also,
ja, er wollte ja so, dann, dass sie gefunden wird.
Ja, aber es war schon alles ein bisschen merkwürdig. So, du bist jetzt fertig trainiert und jetzt drück auf den Knopf. Und dann kamen da die riesen Flugzeuge und Ja, ich weiß nicht.
Ja, er fand, muss ich, ja irgendwie alles ein bisschen komisch. Staatsfeind oder sowas in die Richtung schon ein wichtiger, also ein hohes Tier.
Ja, ja, sein, der sich dann stellt, um sich zu rächen oder so. Keine Ahnung.
Übrigens gespielt von Eric Banner, der Vater. Und diese Person, die eben offenbar das Ziel von der seiner Tochter dann sein soll, wird gespielt von Cate Blanchett. Tja. Ansonsten hat der Trailer schon ein bisschen zu viel verraten. Also ich würde so ab der Hälfte dann vielleicht auch schon wieder ausschalten. Ich fand es aber, obwohl es am Anfang sehr seltsam war, eigentlich schon reizvoll jetzt so im Gesamten. Ich gucke mir den auf jeden Fall an. Denke, dass das schon ganz nett sein kann.
Ja.
Und ihr so?
Naja, mal nicht schauen. So? Weiß nicht. Also seltsam. So ganz überzeugt bin ich nicht. Nee.
Na gut. Auch nicht, dass im Soundtrack, dass der Soundtrack von den Chemical Brothers ist. Zeugt dich auch nicht ausreichend.
Das, ah, nee, du bist. Ja, hab ich ja eh nicht gemerkt.
Ich wollte ja gerade sagen, du machst ja eh nichts aus der Musik. Okay. Egal. Also du bleibst dann zu Hause, wenn in den Staaten am 8. April die Leute ins Kino gehen können und in Deutschland am 26. Mai. Dann haben wir nur noch einen Trailer, nämlich Waiting for Forever. Das ist auch sehr unspektakulär im Prinzip. Ich habe den auch nur deshalb überhaupt noch angeklickt, weil ich bei den Darstellern Rachel Bilson gelesen habe und für die kann man durchaus eine kleine Schwäche haben. Ansonsten, meine Güte, worum geht's denn? Ein Mädchen kommt nach Hause zum schwer kranken Vater, gespielt von Richard Jenkins übrigens, und trifft da die Jugendliebe kann man gar nicht sagen, ne?
Der Freund bis zum 10.
Ja, der Kindergartenfreund.
Ja, also der Kindergarten, so Kamerad oder irgendwie sowas.
Wie die quasi ihre gesamte Kindheit zusammen verbracht haben und er scheint aber, seit sie sich aus den Augen verloren gehabt haben, auch schon immer noch in sie verknallt gewesen zu sein. Er kommt also auch in die Stadt zurück und naja, dann sprechen sie, verbringen Zeit und bla. Ist nicht besonders spektakulär, wie gesagt, wenn man Rachel Bilson mag, sicher ein Blick wert.
Ja, und, aber war auch, wie er dann irgendwie durch die Gegend trampt und irgendwie, weiß ich nicht, das passte alles teilweise nicht so ganz zusammen im Trailer, fand ich.
Nee,
er da so schreiend irgendwie auf diesem Pickup saß. So. Aber ja, also ich vermute mal, in ein sehr durchschnittlicher, bisschen schnulziger Film irgendwie.
Ja, ist auch, ist schon seit über einem Jahr oder so fertig, der Film. Der lief schon Anfang 2010 auf irgendwelchen Festivals und wird jetzt dann eben erst ins Kino gebracht. Am 4. Februar. Genau, gut. Das war's schon. So wenig Trailer hatten wir schon lange nicht mehr, glaube ich. Aber ist auch mal okay. Wir kommen dann zu den News. Da möchte ich zunächst mal von euch beiden, weil ich da sowieso völlig rausfall, wissen, wie viel ihr so Fernsehen guckt am Tag. Henning, du bist doch hier. Du sitzt doch bestimmt abends immer mit Bier vor RTL.
Ja.
Und achtest nicht auf die Musik, die da läuft im Hintergrund.
Ich guck ja so jetzt wirklich direkt Fernsehen sehr selten. Also morgens häufig, so Nachrichten oder sowas, so halt meine irgendwie Nachrichtensendung, Sender oder sowas.
NTV.
Ja, sowas in der Art. Also sagt man hin und her und versucht irgendwie das nicht ganz so dumme irgendwie rauszufiltern. Aber ansonsten, bis auf irgendwie so ein paar interessante Sendungen oder sowas, wo man mal hängen bleibt, besteht das bei mir eigentlich schon hauptsächlich aus Durchsappen und dann schnell wieder auf irgendwas gehen, was irgendwie auf DVD oder ähnliches hier vorliegt.
Okay, und wie bist bei dir, Sebastian, mit dem Fernsehen?
Also so im Fernsehen tue ich eigentlich nie. Wenn, dann nehme ich mir über Online-TV-Recorder oder sowas Harald Schmidt auf. Also ich habe halt so ein paar Sachen, eben Harald Schmidt und quasi. Zeugs. Aber ansonsten gucke ich eigentlich gar nicht Fernsehen.
Und wenn ihr jetzt schätzen müsstet, wie viele Minuten pro Tag da vom Fernsehen kommt bei euch?
Ich glaube, das ist vielleicht insgesamt so eine gute halbe Stunde oder sowas.
Im Schnitt dann, ne?
Ja, oder vielleicht eine Stunde, wenn man halt das, also es läuft halt irgendwie manchmal nebenbei, aber ja, die Aufmerksamkeit ist woanders. Also, ja, keine Ahnung. Mehr nicht, ne?
Finde ich gut.
Toll, danke.
Liegt es deutlich unter dem Durchschnitt. Der durchschnittliche Deutsche verbringt 223 Minuten am Tag vor dem Bildschirm, laut einer Studie der Marktforschungsfirma Media Control, bla bla bla, das ist sowieso wieder eine ganz andere Geschichte, aber lassen wir mal außen vor, dass solche Zahlen sowieso immer Bullshit sind und gehen davon aus, die sind total super ermittelt und stimmen. Schon ganz schön viel, oder? So 223 Minuten pro Tag.
Ja, übel viel.
Das sind ja fast 4 Stunden. Finde ich ziemlich heftig, muss ich sagen. Und das Interessante ist eben, dass es immer mehr wird.
Wo man naja, aber wenn du siehst, dass die Leute im Schnitt, was ich irgendwie abends um 7 oder 8 oder so den Fernseher anschalten und dann halt irgendwie das gucken, was so läuft und irgendwann um 22, 23 Uhr wieder ausschalten, ja, dann hast du die Summe ja relativ schnell zusammen. Also und das würde ich schon als normale Zeit oder als normales Konsumverhalten irgendwie ansehen.
Aber die Leute sind doch jetzt alle im Internet.
Ja, natürlich,
dieses
alle.
Dieses neue heiße Ding, habe ich gehört.
Aber ich glaube, das Internet, also wir verbringen wahrscheinlich mehr Zeit so im Internet und so. Aber
Wir?
Ja, drei. Wir drei.
Aha. Nur wir drei.
Nein, also. Ja, also wir drei zum Beispiel. Und ja, so, ich glaube, es gibt halt schon noch mehr Leute, die eben mehr Zeit vorm Fernseher verbringen als im Internet. Darum.
Aber ist nicht seltsam, dass es mehr wird, dass es nicht wenigstens weniger wird, so ein bisschen weniger, würde man eigentlich schon vermuten, finde ich. Aber es liegt halt sicherlich auch dran, dass du nicht das große Problem hast, beides zu tun, ne? Du kannst ja problemlos bei Facebook dumme Quizzes ausfüllen, während du
erzählst. Ja, also ich finde halt auch solche Zahlen, dass das ist ja irgendwie wahrscheinlich auch nicht die Zeit, wo die Leute eben konzentriert zugucken. Ja. Also
ja, genau.
Ich vermute halt mal, dass es bei vielen einfach so nebenbei läuft und keine Ahnung, die Glotze an ist und was sich vielleicht sogar Ton aus ist oder sowas. Mhm. Und dass man dann halt irgendwie gezielt dann hin und wieder mal hinschaut für eine halbe Stunde, wenn irgendwas Interessantes kommt, was man sehen will, aber der Rest halt ja mehr so ein, keine Ahnung, nebenbei gedaddelt ist, anstelle von, was sehe ich, Musik oder sonstiges.
Das macht übrigens dumm, liebe Leute, aber gut.
Was macht dumm? Fernsehen nebenbei gucken?
Ja. Konzentration tut Not und so.
Ja, klar, das ja.
Ich war ja noch, ich bin ja nicht oft irgendwie erfreut, ich sag noch nicht mal stolz, aber ich bin auch nicht oft erfreut, hier aus Bayern zu stammen, aber immerhin 199 Minuten, das ist der niedrigste Anteil, wenn man es auf die Bundesländer immer runterbricht.
Ja, okay. Ja, aber ist schon sehr fragwürdig, so eine Zahl, glaube ich, also.
Ja, das, wie gesagt, das musst du komplett ausblenden. Aber ich kann halt, ich begreife es nicht, wie man sich 4 Stunden, ich meine, weil von diesen 4 Stunden, das ist ja über 1 Stunde Werbung.
Naja, kommt ja immer darauf an, was du guckst oder welche Sendung du denn siehst oder sowas. Also, ob du vielleicht auch aufgenommenen Kram siehst oder sonstiges. Oder ob das auch wirklich... Ist das denn also schon Fernsehzeit im Sinne von, ich gucke jetzt irgendeinen TV-Kanal und nicht irgendwie, ich gucke zu Hause einen Film oder sowas? Ne?
Nee, das ist,
also
das ist
schon quasi reiner
diese Fernsehzeit, die Fernsehsender interessiert, blöd gesagt.
Ja,
weil das ist ja so ein ARD-Marktforschungskram hier und die messen
da hast du ja abends keine Werbung und keine Ahnung, wenn du dann sowieso was ich viel und her sappst oder so, keine Ahnung. Also es ist schwer, ich glaube, da hat auch echt jeder ein anderes irgendwie Sehverhalten. Also meins ist da sicherlich in irgendwie keiner Weise repräsentativ oder so.
Ja, nee, das nicht. Also unseres ist da sicher nicht repräsentativ, aber scheinbar haben da schon viele Leute noch ein relativ ähnliches Sehverhalten und gucken viel zu viel. Aber das, ja, ist ja auch egal. Ja. Was die Leute stattdessen angucken könnten oder vermutlich auch tun, genau, wieso gucken die Leute so viel Fernsehen, wieso gucken sie nicht die ganze Zeit YouTube? Weil es da so doofe Kommentare gibt, logisch ist die Antwort. Nee, YouTube, der YouTube-Film. Wir haben schon, ich glaube, 2-mal drüber gesprochen, irgendwie einmal angekündigt und dann, als sie berichtet haben, wie viel Material sie gekriegt haben. Das ist dieses Projekt von Ridley Scott, der da mit YouTube zusammen eben eine Doku über einen Tag machen wollte, wo alles Material, das sie verwursten, nur von normalen Menschen stammt, blöd gesagt, die eben dann an einem Tag das zu YouTube hochladen sollten. Und dann haben sie das gesichtet, irgendwie, wie war das, 8500 Stunden oder sowas, glaube ich, Material, so 300 Mal so viel, wie sie vermutet hatten und. Der Film ist jetzt fertig und wird am Sundance Festival Premiere haben. Wird allerdings auch zeitgleich auf YouTube als Livestream zur Verfügung stehen. Deshalb hier nochmal der Hinweis. Das ist am 27. Januar soweit, um 6 Uhr abends nach Mountain Time. Das ist...
Was? Ja.
Das ist, wenn ich mich nicht vertan habe, müsste das so 1 oder 2 Uhr nachts bei uns sein. Also, ja, für mich kein Problem, für normale Menschen eher nervig. Falls man da eben nicht aufbleiben möchte, ich habe es noch nicht hundertprozentig verstanden, aber anscheinend machen sie eben auch nochmal ein Screening am Tag drauf, am 28. Januar, also das ist ein Donnerstag und ein Freitag sind das, um 7 Uhr abends, und da stand er nur dabei, in your local time zone. Also ich hoffe, denke mal, dass das dann also wirklich hier normal Deutschland 7 Uhr abends sein wird am 28. Oh. Gegebenenfalls einfach unter youtube.com/live-in-a-day, alles zusammen natürlich, nachgucken, da stehen bestimmt dann noch mehr Informationen. Bei dieser zweiten Aufführung, in Anführungsstrichen, gibt es dann übrigens auch in 25 verschiedensprachigen Untertiteln, wer das braucht.
Aber das wird dann doch sowieso später auch irgendwie zum Download oder was?
Alles das kommt auch, also so, soweit ich weiß, kommt es auch ganz normal ins Kino noch und auf so. DVD und so raus, aber so. Du kannst halt trotzdem auch da schon mal, unter dem Aspekt her ist es halt vielleicht nicht blöd, sich da einfach schon anzuschauen.
Naja,
kostet klar. Weniger.
Ja, ja, logisch, klar.
Genau. Gut.
Ja, mir fällt gerade noch was ein. Ich habe mir natürlich überhaupt keine Notizen zugemacht, aber ich habe letztens, als ich Fernsehen geguckt habe, irgendwann mitten in der Nacht, ich vermute, es war eine Wiederholung, oder es war auf jeden Fall eine Wiederholung, auf irgendeinem dritten Sender, WDR oder so, irgendeine Sendung, die on irgendwas heißt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war dort der Iron Sky-Regisseur zu Gast.
Oh, schön.
Und ich finde das Projekt ja eh ganz spannend. Ich habe da halt mich nur noch nie so wirklich intensiv mit beschäftigt, außer dem Kram, was wir so hier ab und an mal irgendwie eingeworfen hatten.
Ja.
Und zwar hat der das ja alles über so eine riesen Plattform, die mir bis dahin auch unbekannt war, realisiert oder beteiligt sie daran, wo eben private Filmemacher irgendwie Ideen sammeln können, Geld sammeln können und sonst was. Und das scheint ja irgendwie ein relativ großes Ding zu sein. Und dadurch hat er ja auch, ich weiß nicht, irgendwie knapp 1 Million oder sowas schon an Kapital zusammen gesammelt. Und dadurch oder von dieser Plattform werden halt auch anscheinend echt viele Ideen irgendwie eingearbeitet in den Film. Also ist halt dieses kollaborative Film machen irgendwie, was da so Ziel der Plattform ist. War okay. Alles sehr interessant. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch irgendwie einen Stream oder sowas zu in irgendeiner Mediathek, muss ich nochmal gucken. Auf jeden Fall ein abgefahrener Typ, der... ziemlich interessante Ideen hatte.
Weißt du noch, ob das wirklich gezielt für Filme war?
Das ist nur für Filme. Das ist absolut, also für, keine Ahnung, so Filmstudenten oder irgendwelche Hobby-Filmmacher oder sowas, die halt eine Idee haben, denen halt natürlich dann das Geld fehlt und vielleicht auch die Idee, wie man das zum großen Ganzen irgendwie zusammenfügen könnte, aber die können halt ihre Idee präsentieren, können dann andere Leute irgendwie suchen, finden, die dann sich in irgendeiner Form dran beteiligen, sei es finanziell, sei es, was weiß ich, mit irgendwelchen Kameraausrüstungskram, mit was weiß ich, Studio oder sonstigen Schauspieler, also da wird dann irgendwie sich ausgetauscht und alles eben zwischen Leuten, die sozusagen die Produktion eines Films ermöglichen.
Ich meine nur, weil es ja irgendwie mittlerweile auch nicht nur auf Filme bezogen schon ein paar solche Projekte gibt, wo du eben sagst, hier, wir haben die Idee und wer findet die toll und gibt uns Geld. Ne?
Da gab es ja genau, aber das ist halt
iPhone-Ständer oder was auch immer das war, der so finanziert wurde.
Ja,
oder so.
Nee, aber das beschränkt sich halt wirklich auf Filme und eben auch dann wohl nur eben auf den, was heißt nur, aber auf den produzierenden Part, also Regisseur, klar. Produzent, Investor, irgendwie sowas und natürlich dann keine Schauspieler ähnliches.
Im Prinzip
aber,
kannst du auch sicher sein, wenn du da was schreibst, wenn es für jeden einsehbar ist, dann hast du auch gleich quasi einen Beweis, dass das deine Idee war, falls es irgendjemand klauen wollen würde.
Ja, also das fand ich auch ganz witzig, weil er wurde dann auch irgendwie gefragt, wie er dann dazu stehen würde, so zum Vorwurf, das sei dann ja gar nicht sein Film, weil die Ideen wären ja gar nicht alle von ihm. So. Und naja, er sagte dann auch, also er ist halt derjenige, der aus allen Ideen, die so kommen, dass das Beste halt raussucht und das dann halt so zusammenfügt, wie er und eben nur er das für richtig hält. Und deshalb ist es halt schon aus seiner Sicht sein Projekt, wenn natürlich auch nicht unbedingt nur aus seinen Ideen im Detail jetzt bestehend.
Ja, ja.
Aber ich finde den Ansatz durchaus richtig, dass man, wie jetzt bei irgendwie, ob er das jetzt im Internet macht oder ob er sich mit irgendwelchen, keine Ahnung, interessierten Zuschauern, keine Ahnung, irgendwo lokal trifft und irgendwie mal 2 Stunden Brainstorming oder so macht.
Ja.
Du sammelst da halt Ideen, veränderst die, keine Ahnung, baust die in irgendeiner Form ein oder nicht und alles, was da, naja, im Endeffekt drin vorkommt, das ist schon ja dein Werk. Also von daher...
Das ist doch alles, wenn du irgendwie ein Werk schaffst, dann bist du ja immer beeinflusst.
Du lässt dich ja eben, du lässt dich ja von allen möglichen Dingen irgendwie inspirieren.
Was verarbeitet, was seine Schwester ihm letztens erzählt hat, was er witzig fand.
Ja klar, ja, also da sitzt ja kein Typ irgendwie im sterilen Raum jahrelang und denkt sich alles aus. Also du wirst ja immer von irgendwas
rein. Christopher Nolan, der macht das schon so.
Ja, aber das ist dann, glaube ich, schon so ein sehr verrückter Typ, aber der Durchschnitt oder der normale Filmemacher, was auch immer da irgendwie, dann, naja, der ist immer von irgendwelchen anderen beeinflusst und dem wird, was ich, dann von irgendwie den Studios diktiert, was er da einzubringen hat, mehr Action, mehr dies, mehr, macht das weniger und sowas. Mhm. Also da finde ich den Ansatz ja noch deutlich interessanter, dass eben die Leute alle wirklich nur erstmal diesen guten Film irgendwie im Fokus haben und eben sich wirklich nur inhaltliche Ideen.
Die sowieso schon irgendwie von der grundlegenden Idee auch einigermaßen überzeugt sind, ne? Und dann.
Genau, die sowieso irgendwie eine gewisse Begeisterung da mitbringen und das eben weiter noch optimieren wollen und verbessern wollen. Und ja klar, der eine will in die eine Richtung, der andere in die andere so. Da wirst du halt auch sicherlich irgendwie manchmal ein bisschen, naja, unsinnige Diskussionen oder sowas führen müssen, aber...
Hey, es ist ja auch im Internet, es wäre langweilig, wenn es keine solchen Diskussionen gibt.
Aber du hast halt mit so einer Plattform anscheinend echt gute Möglichkeiten und ich weiß nicht, ich müsste das nochmal raussuchen. Ich habe da halt auch irgendwie, glaube ich, erst in der Hälfte oder sowas reingeschaltet.
Mhm.
Ja, aber
wenn du schon Iron Sky erwähnst, haben wir auch noch nicht gesprochen, oder? Über die Geschichte, dass die verprügelt worden sind.
Was? Nee, das wurde da auch gar nicht besprochen. Ich glaube, da war die Aufzeichnung wahrscheinlich schon älter. Dass die da in
welcher
Frankfurt?
Stadt? Frankfurt oder Stuttgart?
Ja, die haben, ich glaube, Frankfurt war ja auch so mit der erste Drehtermin oder der erste Drehort, wo sie wirklich so ab von diesem 3D-Kram wirklich so was mit realen Darstellern gedreht haben. Und sich dann da halt ein bisschen irgendwie in so einer Bar wohl nicht ganz so toll benommen haben. Und dann aus Iron Sky Sicht halt völlig ungerechtfertigt einfach so irgendwie überraschenderweise verprügelt wurden von der Polizei.
Ja, große Story.
Und natürlich wirkt das jetzt auch nicht so super überzeugend.
Ja, es ist schon alles ein bisschen seltsam.
Also
nachdem sie ja erst in ihrem Blogpost dazu sogar Fotos hatten und so.
Ja, aber das war ja irgendwie so auf ihr Rat des Anwalts haben wir die alle mal wieder rausgenommen. Und so hatten sie auch geschrieben.
Das ist schon alles komisch gewesen. Also
ja, das.
Gerade wo die ja von Anfang an irgendwie schon so ein bisschen auch auf viraler Schiene unterwegs waren, wirkte das etwas seltsam.
Aber naja, aber sie machen das schon gut. Also ich habe jetzt auch von immer mehr Leuten gehört, oder die haben was von Iron Sky gehört.
Ja, ja. Das
so,
war ja schon
so
also das erste
dieses,
Mal.
Kennst du schon, hast du schon gehört und so. Also das kommt schon ganz gut an irgendwie.
Ich bin gespannt.
Ja.
Mhm. Und mal gucken, vielleicht bringt dann die NASA eine weitere Liste raus, wo dieser Film auch aufgeführt ist, um mal das Thema zu wechseln. Der hat da, glaube ich, auch keine schlechten Chancen.
Ja.
Die NASA hat jetzt eine Liste veröffentlicht, wo die, wie sagt man denn, die unplausibelsten Filme drauf sind, ihrer Meinung nach. Und zwar haben sie sich zu diesem Schritt genötigt gefühlt, nachdem mehr und mehr Anfragen bei der NASA eingegangen sind von besorgten Leuten, die diesen tollen Film von Roland Emmerich gesehen haben, der der Welt gelehrt hat, dass nächstes Jahr vorbei ist.
Ja.
Und da haben sie sich eben gleich im selben Atemzug noch ein paar Titel mehr aus den Fingern gesogen, die sie für sehr sinnlos halten und sie haben auch lustigerweise andersrum eine Liste gemacht und 2012 führt jetzt eben diese Bullshit-Liste an, ist quasi der größte Schwachsinn von einem wissenschaftlichen Standpunkt aus gesehen, halt nur eher von den Fakten, die da so drin behauptet werden.
Mhm.
Die Liste geht dann weiter mit The Core, den ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich den gesehen habe, aber ich glaube schon.
Doch, ich ja, ein großartiger Film. Nein, Aber der ist auch schon ein paar Jahre älter.
Ja,
aber das ist schon so, da fasst du ja auch schon beim Zuschauen permanent nur an den Kopf.
Ja,
weil da macht einfach nichts von Sinn.
Das glaube ich. Was ich natürlich schade finde, ist Armageddon auf Platz 3.
Alles Quatsch.
Der schon irgendwie ein ganz netter Film ist, finde ich. ansonsten Volcano. Ach Gott, naja. Nichts
Interessantes. Aber ist die NASA, die ist schon eigentlich eine komplett staatliche Behörde, oder? Also ist schon ein bisschen merkwürdig, dass die sich zu sowas genötigt fühlen oder sowas dann überhaupt irgendwie bauen. Ja, also
warum sie das machen, das ist...
Ist ein bisschen
wie gesagt, sie haben wohl echt was gebraucht, was sie einfach eine E-Mail-Antwort verlinken können oder so.
Ach so, wenn das, naja, klar, das guck doch mal auf die und die Seite, da steht schon, warum es irgendwie Schwachsinn ist.
Also sie haben halt auch zu 2012 an sich wirklich so eine richtige FAQ-Seite noch, wo gezielte Fragen quasi gestellt werden.
Echt, so, liebe NASA, geht die Welt wirklich nächstes Jahr
unter? Ebenso, so, endet der Maya-Kalender da wirklich und... was hat es mit dem ganzen Kram auf sich und, also ist ganz lustig. Die Positivliste wird angeführt von Gattaca. Das fand ich irgendwie ganz schön eigentlich, weil der ja auch ein netter Film ist. Jetzt wäre ich fast erschrocken. Da steht nämlich auf der Liste auch drauf, The Day the Earth Stood Still, aber der alte, der ist ja irgendwie 2009 oder so verfilmt worden, nochmal mit Keanu Reeves, glaube ich, ne? Ja.
Nee, mit...
Nicht? Doch.
Ach doch.
Schon, ne?
Ja.
Wo oder? Diese fette Roboter und so, naja.
Ja.
Gut,
ja.
Jurassic Park auf Platz 7. Auch sehr plausibel offenbar. Gut. Naja, sollen sie mal schön bleiben lassen. Dann auf zum nächsten Thema. Und zwar, fand ich auch ganz interessant. Es ist ja jetzt bald wieder Oscar-Zeit und so. Das heißt, die ganzen Leute, die Oscar-Nominierten wählen dürfen, müssen sich die ganzen Filme ja auch angucken können. Das wählen ja die Screen Actors Guild-Mitglieder, also quasi die Schauspieler-Gewerkschaft. Und das sind halt so 100.000, glaube ich, sowas. Also einige. Und denen müssen diese Filme dann irgendwie zugänglich gemacht werden. Das ist dann je nach Film oft nicht so ganz leicht, dass die den sehen, weil er vielleicht noch gar nicht im Kino ist in den Staaten oder sonst was. Oder natürlich auch bei ausländischen Filmen schwieriger. Und deshalb kriegen die diese Screener. Ein Wort, das jeder schon mal gehört hat. Und ich vermute auch, die meisten Leute werden schon mal so ein Wasserzeichen gesehen haben auf einem Film, den sie bei sich zu Hause geguckt haben, wo dann draufsteht irgendwie for consideration only und was weiß ich nicht, was sie da immer reinschreiben.
Ja.
Die dann eben in so halb toller Qualität einen Film Monate vor Kinostart auch auf den heimischen Bildschirm bringen, aus dunklen Quellen. Und jetzt haben die quasi einen neuen Distributionsweg sich ausgedacht, weil sie ja natürlich immer das Problem haben, dass dann auch irgendwie eine Raubkopie davon gemacht wird. Und die haben, ich habe leider keine Jahreszahl, aber es ist extrem erschreckend gewesen, wie lange die Studios diese Filme noch auf VHS an die Leute weitergegeben haben. Weil du eben eine DVD so schön einfach kopieren kannst in guter Qualität. Also es ist absurd.
Aber die haben auch da irgendwie immer so spezielle Zeichen pro Kopie angeblich.
Ja,
irgendwie,
natürlich. Es ist so, immer zurückverfolgbar, klar.
Ja, weil ist ja auch logisch, wenn du irgendwie das paar tausend Leuten verfügbar machen musst, dann wirst du auf jedes Ding irgendwas Eigenes in Film brennen. Damit du weißt, ja, Schauspiel XY, er war's. Er hat das Ding weitergegeben.
Sie haben heuer zum ersten Mal, soweit ich weiß, auch auf Blu-ray was an die Leute gegeben, nämlich das Social Network. Das ist ein Teil, ein kleiner Teil einer großen Kampagne von Sony, diesen Film bei den Awards zu pushen, dass sie den Leuten auch noch in noch besserer Qualität geben. Aber darum sollte es ja gar nicht gehen. Fox Searchlight, also wirklich nur ein kleiner Teil jetzt von den ganzen Filmen, um die es da geht, aber Fox Searchlight haben sich entschieden, das dieses Jahr über iTunes zu verteilen. Das heißt, da kriegen dann diese 100.000 Screen Actors Guild Mitglieder einen Download-Code und können sich den Film bei iTunes laden. Ist natürlich eigentlich sehr, 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 sehr sinnvoll, weil wieso sollten sie jedes Mal irgendwie sich irgendwelche Copyright-Geschichten ausdenken, wenn Apple den Kram sowieso schon erfunden hat?
Ja.
Ich finde es halt krass, dass du im Prinzip heutzutage sagen kannst, das machen wir mit iTunes, weil das hat eh jeder, ne? Das ist ja im Prinzip die Message, die da auch mitschwingt, dass wenn du so Screen Actors Guild Member bist, dann hast du auch iTunes, weil jeder hat iTunes.
Ja.
Finde ich schon heftig eigentlich. Das. Aber gut.
Aber gucken. Die es wollen, die kriegen es bestimmt immer noch auf VHS.
Oder so. Es ist schon echt nicht so unproblematisch. Das war ja auch bei Moon diese Geschichte. Das war auch Sony. Die hatten damals gesagt, irgendwie sie pushen jetzt Moon nicht besonders für die Oscars, weil der lief in den Staaten noch nicht und da müssten sie so viel Aufwand jetzt betreiben, um den Leuten eben die Screener zukommen zu lassen. Deshalb ist der so untergegangen dann. Und ich erinnere mich da auch noch irgendwie, da gab es mal, habe ich glaube ich zufällig auf Twitter dann mitgelesen, ich weiß nicht mehr wer, Schauspieler, Regisseur, irgendwas, hat quasi getwittert, er würde gern heute abends für ein paar bekannte Filmparty machen und er würde gern Moon abspielen und hat quasi gefragt, ob irgendjemand in seinem Umfeld den vielleicht hat, weil es war halt noch zum Zeitpunkt, wo der in den Staaten einfach, den gab es nicht, ja. Obwohl der hier in UK dann und so schon ewig gelaufen war auch. Und dann hat der Duncan Jones, der ja den Film gemacht hat, das eben bei Twitter gelesen und hat ihm irgendwie geantwortet und hat geschrieben, er glaubt, der und der hat, dem hat er schon mal privat eine Kopie geschickt, weil das ein Freund von ihm ist, er soll doch mal da anrufen und schauen, ob er die Kopie kriegt. Total absurd. Okay. Die Filme, um die es übrigens geht, sind 127 Hours, Black Swan und Conviction. Ich bin mal gespannt, ob die für die breiten Massen aufgrund dessen jetzt auch früher verfügbar sein werden oder nicht. Mal sehen. Weil prinzipiell ist das iTunes der eben schon lange geknackt. Also das wird in schöner Regelmäßigkeit werden da Sachen aus dem iTunes Store veröffentlicht. Mal schauen. Gut. Nochmal iTunes. Wir bleiben bei iTunes. Und zwar habe ich von einem sehr, sehr, sehr spannenden Feature gelesen. Leider sehr konfus und ein schönes Beispiel auch für diesen ganzen Bullshit, der bei der Online-Berichterstattung regelmäßig produziert wird, wenn man hier abschreibt und dann schreibt jemand von denen ab, die schon abgeschrieben haben und, und. Das Erste, was ich gelesen hatte, ist, dass Sony, glaube ich, ist es, jetzt bei ein paar Filmen geheime neue Features testet, die es im iTunes Store gibt. Das hat sich dann herausgestellt, dass eben das gar nicht bei allen Filmen irgendwie von Sony ist. Es sind nur ein paar. Um genau zu sein, geht es um The Other Guys, Salt und Resident Evil Afterlife. Alles Filme, die ich nicht bei iTunes kaufen möchte. Deshalb kann ich leider keine eigenen Erfahrungen berichten. Sonst hätte ich es auch wirklich einfach mal getestet. Im Wesentlichen sind es zwei Features. Das eine ist, wie haben sie es genannt? Clip and Share ist ein Feature. Das heißt, du kannst eine Szene raussuchen und irgendwie per Knopfdruck die hochladen und teilen, wie das genau aussieht. Ich habe leider echt keine Ahnung. Aber prinzipiell würde ich mal vermuten, du kriegst dann einen Link, den du twittern kannst oder sowas oder was auch immer damit anstellen und dann kann eben jemand anders sich diese Szene anschauen. Was unklar ist, aus allem, was ich gelesen habe, ich habe es bis zur ursprünglichen Quelle zurückverfolgt, auch da wird es nicht genau genannt, es ist manchmal die Rede von, irgendwie der Benutzer kann seine Lieblingsszenen aussuchen oder der Benutzer kann irgendwelche Szenen aussuchen, der Benutzer kann aus bestimmten Szenen also ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, ob es das dann so ist, dass es einen Menüpunkt bei den Extras gibt, wo du die Auswahl von 5 Schnipseln hast, die vorausgewählt worden sind oder so. Oder ob du wirklich sagen kannst, ich persönlich finde Minute 3, Sekunde 40 total lustig, das möchte ich irgendwie jetzt hier schnipseln und hochladen. Kann ich nicht sagen, ob das so
funktioniert. Aber es wundert mich, dass die überhaupt sowas machen.
Prinzipiell ist es schon mal sehr verwunderlich. Und jetzt pass auf, das nächste Feature ist das eigentlich Interessante, das ist nur bei The Other Guys drin. Da gibt es ein Suchfeld und du kannst im Skript suchen. Und der coole Teil ist, der springt dann an die Stelle im Film. Und das finde ich absolut fantastisch.
Aber wie kann ich nach Skript suchen?
Also das ist halt als Metainformation auch irgendwie in dem MP4-Container drin.
Und oder ich gebe dir jetzt irgendwie so ein Dialog-Schnipsel oder sowas, irgendwie so 2-3 Wörter, die mir einfallen, so Google-mäßig irgendwie ein und er sagt, das ist Szene so und so, oder wie?
Das würde ich jetzt mal bezweifeln, dass es Google-mäßig funktioniert, also dass es unscharf auch funktioniert. Ich schätze mal, du musst es exakt treffen.
Ja.
Aber Das ist prinzipiell ja nebensächlich, weil das kannst du ja immer noch verbessern dann, aber an sich, dass da das Skript drin ist und ich suchen kann und dass das mit Timecodes gematcht wird, finde ich absolut fantastisch, weil ich sehr oft irgendwie gerne irgendwo in einem Film was suchen würde nochmal, ja. Und das wäre ein super Mittel. Und jetzt ist eben die Frage, was ich, wie gesagt, ich habe es nicht selber ausprobiert, der Film hat auch dieses Clip-and-Share-Feature, das heißt, theoretisch, wenn das tatsächlich so toll funktioniert, wie es sein könnte, suche ich nach blödem Spruch XY, finde dann die Stelle, drücke dann auf Clip-and-Share und kann es im Chat posten und wir können alle drüber lachen, ne? Das wäre ja so die Vision, die mir da vorschwebt. Das fände ich ziemlich fantastisch.
Ja, aber ich frag mich trotzdem, wie genau man eben auch sowas ausschneiden kann dann. Ob du denn irgendwie so ein Schnittwerkzeug dann da irgendwie hast, so von wegen, dass du sagst, so jetzt, bis der Satz zu Ende ist.
Das ist alles sehr konfus, wie gesagt.
Aber also, prinzipiell ist sowas sicherlich jetzt schon realisierbar in einer vernünftigen Form, wenn man wollte.
Naja, also, natürlich, realisierbar wäre das absolut. Das ist, ich meine, ein bisschen getrübt wird meine Vorfreude da drauf. Ich weiß ja nicht, wer schon mal versucht hat, mit QuickTime ein Videoschnipsel bei MobileMe zu scheren, aber wenn das ähnlich toll funktioniert, dann das Feature auch behalten. Das war schon sehr bizarr, als ich dir da diesen Friends-Schnipsel schicken wollte, Sebastian.
Ja.
Wie war das? Ich habe erstmal schon 10 Minuten gewartet, was ich noch als normales Reaktionsfenster gewertet habe. Dann habe ich ja schon geschrieben, pass auf, gleich kommt's. Ich reagiere schon noch, warte kurz, das dauert noch. Das hat ja fast eine Stunde gedauert dann oder so, bis diese 30 Sekunden online waren. Furchtbar.
Das ist schön, wenn Technik so begeistern kann.
Jetzt mal so im Ernst, es geht leider auch nur bei Kauffilmen, du kannst bei Gemieteten nicht machen.
Ja.
Also es ist wieder mit diesen ganzen Sachsschmerzen zusammen, der da eben an diesem ganzen Online-Distributionszeug dranhängt, aber wenn das die Zukunft ist, dass das überall und immer geht und ich echt so unscharf, wie das bei Google ist, suchen kann und dann auch direkt den Dialog gezeigt kriege irgendwie, boah, fantastisch, und dann diese Szenen schnell rausschneiden, das würde ja mein Leben sehr bereichern.
Könnte vor allen Dingen auch wieder die zahlenden Kunden mit irgend so einem Bonus.
Das ist auch endlich mal ein also echter belohnen Mehrwert. Oder so. Ja, richtig. Ja. Also das wäre für mich ein solcher Zugewinn an naja, Komfort. Es ist jetzt vielleicht nicht Luxus, ist es halt, aber es ist echt genau das, was ich gern hätte, was ich zigmal täglich wahrscheinlich benutzen würde. ich meine, momentan posten wir lustige Bildchen, ja. Wenn wir dann auch noch Clips posten können, wäre doch toll. Das wäre mir auf jeden Fall wert, dass ich dann nichts mehr im Regal stehen habe oder so. Ja. Gut. Es gibt, wie hießen die? Es gibt auch eine Webseite. AnyClip, glaube ich, genau. AnyClip. Die haben quasi dieselbe Idee. Die wollen dasselbe machen. Du kannst da
alles. Ja, hatten wir das nicht vor Ewigkeiten schon mal? Dass es da
kann sein, dass wir über AnyClip schon mal gesprochen haben.
Ich meine, das schon mal gehört zu haben.
Verlinke ich auf jeden Fall. Und AnyClip, ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass die noch in der Beta sind. Einfach mal angucken. Auch hat leider nicht so wahnsinnig toll geklappt, weil die haben natürlich keinen ordentlichen Katalog, ja. Weil die nicht die Rechte selber besitzen. Und das müssten natürlich dann auch wieder alle Studios machen, damit das wirklich interessant ist, ja.
Ja, das war doch im Prinzip wie Google Bildersuche für Videos. So irgendwie habe ich das in Erinnerung, so wurde es angekündigt oder sollte es sein oder sowas.
Ja, und sie haben
und das war ja von Anfang an irgendwie schon völlig unrealistisch, dass du irgendwelche Videoclips oder irgendwelche Szenen irgendwie suchen kannst, wenn nicht sämtliche Studios und sämtliche Filme dort vorhanden sind, die dann... Die
Technik das hat schon ganz ja gar gut nicht geklappt auf AnyClip auch, also so ist nicht. Die sind halt auch tatsächlich ein bisschen damals offensiv an den Start gegangen, damit einfach Leute von der Technik erfahren, damit sie vielleicht irgendeine Chance haben, mit den Studios auch zu sprechen, aber...
Im Endeffekt laden die Leute trotzdem ihre Lieblingsszenen irgendwie auf YouTube hoch und veröffentlichen auch alles irgendwie, so viel sie wollen.
Genau,
und,
naja. Aber nur für Leute, die nicht aus Deutschland kommen, weil dieser Clip ist nicht, naja. Gut, so, genug davon. Es ist noch ein ganz toller Punkt da in den News. Wir haben endlich wieder eine Brettspielverfilmung. Es ist ja schon wirklich lange her mittlerweile, ne?
Wir haben aber lange nichts mehr gehört von Schiffe versenken und
ja,
so.
Ja, Schiffe versenken, habe ich mir auch gerade gedacht. Schon lange keine brandheißen Neuigkeiten mehr. Schade eigentlich. Allerdings kenne ich diesmal das Spiel überhaupt nicht, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht mal, wie man es spricht. Ouija. Also laut der Wikipedia-Seite dazu ist vermutet, dass das eine Mischung aus dem französischen Oui und dem deutschen Ja ist. Also Ouija. Ist ein ganz bizarres Spiel. Ich habe es nur kurz irgendwie auf Wikipedia mir angeguckt. Das ist so ein Spielbrett, wo so glühende, im Dunkeln leuchtende Neonbuchstaben irgendwie drauf sind. Und dann musst du mit deinem Finger da drauf tippen. Und das, also die Prämisse des Spiels ist, dass es irgendwie mit den Toten kommuniziert. Also es ist extrem seltsam.
Klingt verdammt gut.
Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Allerdings, es ist halt jetzt tatsächlich so, dass Universal möchte ein Filmprojekt draus machen und hat McGee an der Angel. Das ist der Mensch, der den letzten Terminator gemacht hat zum Beispiel. Also eigentlich keine so kleine Nummer. Tja, es gibt ein Drehbuch auch schon, geschrieben von unter anderem Edo Horowitz, der ja bei Lost lange Autor war und der jetzt auch beim neuen Tron-Film mitgeschrieben hat. Ja, und sie möchten, wie heißt es hier, das übernatürliche Brettspiel soll das Tor zu einem familienfreundlichen Abenteuer eröffnen in diesem Filmprojekt. Und es ist auch mal wieder natürlich, wie sollte es anders sein, ein Brettspiel von Hasbro. Es gibt auch andere Spiele, außer von Hasbro, könnte man manchmal auch den Eindruck geben. Ja, sonst ist leider noch nichts bekannt, aber ich muss einfach hier unserem Brettspiel-Informationsauftrag gerecht werden.
Ja, wir müssen uns notieren, wir müssen mal suchen, ob es nicht Neuigkeiten zu Schiffe versenken und, ja, und anderen spannenden.
Ja. Ja, naja. Gut, okidoki. Dann noch ein winzig kleiner Hinweis. Wir haben schon vor einigen Folgen den Trailer zu einer neuen HBO-Fernsehserie hier gehabt, Game of Thrones. Das war auch so dieses Fantasy, mal wieder im Winter im Wald-Setting, was wir vorhin schon im Trailer hatten. Da die Serie wird jetzt dann losgehen ab 17. April auf HBO eben. Und ich bin da nach wie vor gespannt drauf. Sonst hat es ja irgendwie niemanden so vom Hocker gehauen, ne?
Nee.
Gut. Auch gut. Okay. Ach so, ja, ne? Californication geht morgen wieder los, wo wir schon bei Serienstarts und so sind. Unbedingt.
Das wäre toll.
Das ist toll, ja. Okay, jetzt aber genug von den ganzen News. Wir kommen zu den Filmen und ja, ein bisschen was haben wir sogar geguckt, ne? Henning, du darfst den Anfang machen.
Hast du den Feines geguckt?
Ja, du fängst an, Henning.
Ja, ich habe das ja direkt mit einem Highlight gestartet.
Hast du Buried geguckt oder was?
Da, ja, nach Buried kam jetzt Enttäuschung Nummer 2 in Folge. Also Buried war zwar noch letztes Jahr, aber naja, also ja, Skyline. Skyline hatten wir ja vor ein paar Wochen mal diesen Trailer oder mehrere Trailer, glaube ich sogar. Mhm. Es geht ja darum, dass blaue Lichter zur Erde kommen. Und dahinter Aliens stecken, die alles töten und zerstören wollen. Und das hat der Trailer ja schon total geschickt irgendwie angekündigt, dass es irgendwie um sowas geht. Ja. Und ja, darum geht's auch und es geht auch um nichts anderes. Also es kommt halt blaues Licht. Das blaue Licht zieht manchmal Menschen an. Warum auch immer. Und das blaue Licht kann auch zerstören. Und, ja, weiß gar nicht. Also, dann gibt's auch noch so Aliens, so insektenmäßige Aliens, kleine und große, die zerstören auch.
Diese insektenmäßigen Aliens, die haben ein bisschen ausgeguckt wie diese Viecher aus Matrix, ne?
Hast du es auch geguckt?
Ja, ja.
Echt? Oh, ja. Okay. Ich dachte, du hast es noch nicht gesehen.
Nee, Überraschung.
ja, ich weiß nicht. Inhalt? Ja,
ist sonst nicht viel, das stimmt.
Und
schon,
ja. Und ja, es ist eben so, dass man das Schicksal oder wie wir auch immer das nennen will von 6-7 Leuten oder so verfolgt, die eben versuchen in dieser ja abenteuerlichen Situation zu überleben.
Ja, das ist irgendwie so ein Typ mit seiner Freundin, der einen Kumpel besucht in der Stadt, wo das dann gezeigt wird alles, ne?
Ja.
Und eben dann dessen Freundin und die andere Tussi ist seine... Und
irgend so eine Haushälterin, Sekretärin.
Ja, genau, mit der er natürlich eine Affäre hat und was
die... Ja, total geschickt eingebaut. Weiß.
Und das sind dann quasi schon mal fünf.
Ja.
Dann gibt's noch... Was ist der Angel, der spielt was? Einen Hausmeister oder sonst was?
Ja, der ist hier irgendwie, weiß ich nicht, ja, Hausmeister
also
oder
sowas. Also der Freund, der quasi besucht wird in der Stadt, ist irgendein Star. Was macht der?
Filmproduzent oder Musikproduzent oder sowas. Und ich glaube, Film. Und dann kriegt der Besuch vom Kumpel.
Dann machen sie eine Party.
Und der Kumpel soll eigentlich für ihn arbeiten. Der ist aber auch total scheißegal, weil es überhaupt nicht einen Ansatz, eine Auswirkung auf den Film hat. Das Einzige, was sie dadurch rechtfertigen, ist halt irgendwie ein monströses Apartment, wo sie halt wahrscheinlich die Kameras gut ausstellen konnten. Also das ist halt das Einzige, was die Begründung ist für diese 10-minütige Ankündigung am Anfang. Ja. Und seine Freundin ist schwanger von dem, der ihn besucht. Vom Besucher.
Was?
Ja.
Aha, so aufmerksam hast du denn für mich schaut, verstehe. Okay, ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Gut.
Hallo, das war doch eins von den drei zentralen Elementen, die der Film immer wieder erwähnt hat. Blaues Licht, schwangere Freundin nicht. Und Aliens oder so.
Dass sie schwanger ist, ist mir schon klar gewesen, aber ich wusste nicht, dass das von dem anderen ist. Okay.
Nein, von dem Besucher.
Ach so, oder? Ja, dann ist ja alles normal.
Ja, aber gut. Es war aufregend.
Ja, okay, jetzt kommen wir mal zum Punkt. Wie fandst du denn?
ja, ich weiß gar nicht, es ist schwer, sowas in Worte zu fassen. Also, ich meine, also der Film selbst war schon mal, also echt der allerletzte Rotz. Es waren miese Schauspieler, es war eine total unmögliche Geschichte, aber ich fand dieses Ende, das hat das Ganze nochmal getoppt. So ein echt Schrottfilm, der dann aber trotzdem noch schafft, ein Ende irgendwie einzubauen, was das Ganze nochmal ins, weiß ich nicht, unermessliche steigert. Also es ist schon ziemlich bitter, dass das sowas irgendwie produziert wird und dass sowas auch dann in der Form irgendwie beworben wird und eigentlich so zum relativ großen Projekt irgendwie wird. Also so hatte ich zumindest den Eindruck. Und im Endeffekt ist es echt nur Schrott. Totaler Schrott. Es wird ja auch eben kein Fakt, der dir da einfach so vorgeworfen wird, wird ja irgendwie erläutert. Also ich glaube, das ist ja kein Spoiler, wenn man sagt, dass die Aliens häufig die Menschen töten und die Gehirne nehmen.
Ja, das ist kein Spoiler.
Das passiert halt.
Ja.
Das ist halt genauso eine Tatsache, wie dass das blaue Licht irgendwie Menschen ansaugt. Das wird halt nicht erklärt. Und ich finde halt, so ein Alien-Film wird dann eigentlich erst reizvoll, wenn irgendwie so dieses...
Die Motivation der Aliens klar wird.
Ja, oder du zumindest irgendwie was über die, was ich, Waffen erfährst. So von wegen, ja, die haben was ganz Tolles und das brauchen sie, weil sie dadurch Rohstoffe fördern können, die sie für ihre Raumschiffe und bla 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 brauchen oder irgendwie sowas.
Ja, aber kommt ja schon raus, dass sie die Menschen irgendwie verwursten und zu neuen von sich irgendwie machen dann.
Ja, aber... Also, ich meine, es ist genauso geil.
Das reicht als Motivation, dass da so ein Alien-Monstrumszug kommt und den ganzen Planeten versklavt und auslöscht und dann zum nächsten zieht. Das ist ja okay.
Naja. Genauso okay wahrscheinlich wie die Atombombe, die mitten in der Stadt gezündet wird.
Das fand ich schon wesentlich toller, ja.
Und sie stehen am Fenster und sagen, wow,
duckt
sind sie kaputt.
Duckt euch.
Und dann zwei Minuten später, oh, doch nicht kaputt.
Was ich noch viel cooler an dieser Szene fand, als dann quasi Unterstützung von der Luftwaffe kommt, ja. Also ich müsste mich schon arg verschaut haben, wenn das keine so B-2-Bomber sein hätten sollen.
Ja, das waren die aber durch die Gegend flogen, wie so
agil wie nochmal was.
Ja, das ist so
geil gewesen. Ja, völlig so dreifachen Salto.
Hin, her. Und irgendwie gedreht und nochmal irgendwie Kurve.
Das
und
sind halt echt diese Monster, diese strategischen Langstreckenbomber.
Also ja, was bekloppt ist. Die halt da irgendwie unsichtbar in riesigen Höhen fliegen und dann heimlich ihre Bomben werfen. Und da war es halt echt so ein, weiß nicht, irgend so ein Kunstflugzeug irgendwie.
Das hier.
So
ein Kunstflugzeug.
So, also, weiß ich nicht. Also das war doch echt, also absolute Zeitverschwendung und absolute Verschwendung, irgendwie so einen Film zu produzieren.
Ja.
Und ich finde das so geil, weil die Regisseure oder die Produzenten, Das sind irgendwie Brothers. So bekannte Special Effect Artists irgendwie. Und ich finde
die Brüder, oder? So hieß
ja, das. Irgendwie so. Also kannte ich jetzt vorher auch nicht, aber nee. Anscheinend irgendwie haben die einen gewissen Bekanntheitsgrad. Und ich fand aber auch die Optik des Films oder auch die Effekte nicht sonderlich toll. Also ja, die Aliens sahen noch
immer schon gesagt, dass du findest, dass es richtig scheiße aussieht.
Ja, und das fand ich im Film jetzt auch. Also das
fand ich nicht, nee. Also die Effekte fand ich echt okay.
Weiß ich nicht.
Aber also
ich
fand's, das macht überhaupt nichts besser an dem Film. Das
nee, also gut, ob jetzt in der Alien gut aussieht oder nicht, aber zum Beispiel das blaue Licht, das ist einfach so, das ist doch kein irgendwie toller Special-Effekt. Dass da irgendwie, dass sich vor irgendeinem Fenster eine helle Leuchte im blauen...
Aber es sieht nicht scheiße aus.
Ja, aber es sieht so unspektakulär aus, dass du nicht damit werben kannst, dass es von irgendwelchen Künstlern ist, die das irgendwie als täglich Brot und bla und überhaupt irgendwie... Ja. Nee, ja, ist auch genug, glaube ich. Also guckt euch nicht Skyline an.
Nee, von dem Film könnt ihr schön weit wegbleiben. Diese Mutterschiff-Dinger, die haben mich irgendwie sehr an StarCraft erinnert. Die sahen.
Juhu. Also, die sahen aber auch so völlig durchschnittlich aus. Also so wie so ungefähr jedes zweite Alien-Raumschiff. So ein bisschen organisch, so dass Aliens halt immer Insekten sind und dann halt mit viel Schleim. So, irgendwie und alles ein bisschen, ja, weiß nicht, grün und so. Grau, gut. Grün, dunkel. Ja, gut, reicht, oder?
Reicht, ja. Dann kommen wir zum nächsten Film. Ich habe auch noch was geguckt und zwar, was ich ja letztes Mal schon gesagt hatte: Whip It, den Film, den ich in meine Top 10 vom letzten Jahr irgendwie noch gepackt hätte, eigentlich. Oder was heißt Top 10? Einfach in die mir besonders gut gefallen hatten. Und ich habe mich da verschätzt. Ich habe mir gedacht, der wird schon 2010 gewesen sein, wenn der jetzt dann irgendwie immer noch nicht in Deutschland ist und so. Ich habe jetzt dann genau nachgeguckt, der war schon im Oktober 2009 in den USA in den Kinos. Der deutsche Kinostart, mittlerweile habe ich ihn auch rausgefunden, ist am 5. Mai 2011.
Ja. Okay.
Ganz toll mal wieder. Und wie gesagt, ich habe den irgendwie Anfang 2010 geguckt, da gab es den halt dann, ich keine Ahnung, iTunes, Netflix, irgendwas, ja, die kommen ja da schnell mittlerweile. Ist schon mal unter dem Aspekt ganz interessant gewesen, dass der erste Film ist, wo Drew Barrymore Regie geführt hat. Es basiert auf einem Roman aus dem Jahr 2007. Das Drehbuch hat die Autorin des Buches selbst auch dann geschrieben. Und auch das Buch ist quasi schon so ein bisschen autobiografisch. Also die hat das, was da passiert ist, im Wesentlichen auch selber erlebt. Dann Darsteller, ist auch ganz nett besetzt. Ellen Page spielt die Hauptrolle. Jimmy Fallon spielt mit, der Late-Night-Talkshow-Host. Der spielt so ganz lustigen Moderator quasi. Wer spielt noch mit? Kristen Wiig spielt mit mal wieder. Drew Barrymore spielt auch selber. Aber mal zur Story. Der Film spielt so in den 90ern, Ende der 90er, glaube ich, in Texas, in Austin, Texas. Ellen Page, also ihr Charakter heißt Bliss. Sie fühlt sich nicht so wirklich wohl in ihrem Leben. Ist halt in dieser kleinen Stadt in Texas. So nicht wirklich eine Ahnung, wo es in ihrem Leben hingehen soll. Ihre Mutter war früher mal so Schönheitskönigin und pusht eben auch sie total, dass sie da mitmacht und dass sie das auch toll finden soll, aber sie kann sich halt so gar nicht recht dafür begeistern. Das ist, glaube ich, auch die Eröffnungsszene vom Film, wo gerade so eben Schönheitskönigin-Bewerberinnen von so einer Jury bewertet werden und eine nach der anderen auf die Bühne gehen und irgendwelche doofen Fragen beantworten. Von wegen, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Ach, ich glaube, das ist Gott. Und so Scheiße. Und sie geht halt auf die Bühne und hat sich 5 Minuten vorher noch schnell hinten die Haare blau gefärbt, nur um alle anzupissen irgendwie. Und so läuft es eben. Dann sind sie irgendwie mal einkaufen, also sie und ihre Mutter zusammen, und auf einmal kommen so rüpelhafte Weiber rein, gerollert. Wie heißt das? Rollerskates, das nennt man schon. Ja. Nee.
Auch?
Aber sie, nee, das sind Rollschuhe, was die haben. Hm. So mit 4 Rollen.
Ja, ja.
Also so ja, ja, nicht weiß. Hintereinander geschalten. Ja, ja. Rollschuhe sind das doch, ne?
So 2 parallel.
Also, genau. Gut, die also kommen da in das Geschäft rein und führen sich ein bisschen auf, sind auch irgendwie so punkmäßig angezogen und ganz wild. Und das findet Bliss irgendwie auf jeden Fall schon mal ansprechend, irgendwie interessant einfach, ja. Und ihre Freundin und sie fahren dann aufgrund dessen zu einem sogenannten Roller Derby Event. Also das ist eine Sportart, da erkläre ich nachher noch ein bisschen was. Lügen allerdings und erzählen, sie fahren zum Footballspiel, weil das ist quasi normal. Das würde man in Texas auch so Mädels total normal abkaufen und toll finden, wenn sie das machen. Und gehen eben dahin, um sich dieses Team anzugucken, denn sie finden eben noch in dem Geschäft raus, dass die diese Rollschuhe deshalb anhaben, weil sie in so einem Roller-Derby-Team sind. Gucken sich dann also dieses Spiel an, Bliss und ihre Freundin, und sind da relativ begeistert davon. Und irgendwie noch an dem Abend, glaube ich, spricht sie danach nochmal auch mit den Mädels aus diesem Team und sagt halt so, ah, ihr seid echt so meine neuen Helden, ihr seid so cool und ich finde das hier so toll und überhaupt. Und eine von denen antwortet ihr dann, naja, dann zieh dir doch einfach selber Rollschuh an und sei dein eigener Held. Und so entwickelt sich das dann auch. Ja, das macht sie auch. Sie irgendwie erzählt dann ihren Eltern, sie macht jetzt so Sonderklassen samstags für irgendwie die Tests in der Schule, lernt also noch mehr und fährt halt aber immer da ein bisschen außerhalb hin, um mit zu skaten und so. Tja, entwickelt einfach, durchlebt so ein bisschen auch die Pubertät natürlich. Ja, lernt da irgendwie einen Typen kennen und wird aufgrund des Sports auch ein bisschen ein anderer Charakter, weil du musst dann doch durchaus deine Ellenbogen einsetzen, um in diesem Sport bestehen zu können. Und das breitet sich dann auch so ein bisschen in ihr Leben insgesamt aus. Aber entwickelt, also sich die Story entwickelt sich jetzt von da an relativ typisch, wie man sich das so vorstellen würde. Den Sport, unter dem kann sich vermutlich keiner was vorstellen, ne?
Keine Ahnung,
ja. Nicht so wirklich.
Ich zitiere mal den Einleitungssatz von Wikipedia. Roller Derby ist ein aus den Vereinigten Staaten stammender Vollkontaktsport mit Rollschuhen, der heute fast ausschließlich von Frauen ausgeübt wird. Das ist doch schon mal eine reizvolle Einleitung zu einem Sportart, oder? Ein weiblicher Vollkontaktsport. Wie gesagt, geht mit Rollschuhen. Es gibt irgendwie zwei Halbzeiten zu je 30 Minuten. Und in diesen Halbzeiten werden immer so viel 2 Minuten andauernde Jams gefahren wie möglich. Die Teams bestehen aus 6 Leuten jeweils. Und im Prinzip ist es so ein Rundkurs, ein Oval, wo quasi nur drum herum geskatet wird, durchgehend. Mal ganz blöd gesagt, es teilt sich in irgendwie 2 verschiedene Typen von Spielerinnen auf. Und ja, es geht um Geschwindigkeit. Also es fahren pro Team immer 4, fahren konstant durch und dann die anderen 2 müssen vom gegnerischen Team welche überholen. Die anderen kriegen irgendwie eine Runde Vorsprung. Und dann müssen die, die überholen, eben möglichst schnell aufholen und die immer überrunden, so gut sie können, und kriegen halt dann Punkte für jeden anderen, den sie überholen.
Das ist in der Anwendung dann sicherlich deutlich spannender als
das. Ja, das klingt extrem langweilig natürlich, aber es hat extrem viele taktische Komponenten, dadurch, dass das beides gleichzeitig passiert, ja. Also es fahren immer, es können immer alle gleichzeitig Punkte machen, ja. Das ist nicht abwechselnd. Also Offensive und Defensive geschieht gleichzeitig, musst du da echt irgendwie taktisch auch ganz klug sein. Du kannst halt jemanden blocken, alles Mögliche, aber ist auch nicht wirklich wichtig. Also das ist wie wenn du einen Film anguckst, der über Football geht. Ja? Du musst eigentlich wissen, wie Football funktioniert, um den Film irgendwie genießen zu können, gar kein Problem. Die ist interessant, aber schon eigentlich auch, diese Sportart ist schon total alt, also irgendwann 1940 oder sowas haben sie das sich ausgedacht, haben sie einen Sportjournalist und noch irgendwer haben sich das ausgedacht und haben es halt damals schon voll auf diese Rempeleien und Schubser ausgelegt von den Regeln her, ja, also das geht schon drum, dass du dann, bevor du überholt wirst, aus Versehen mal so den Ellenbogen raushältst und der andere kippt halt dann um, ja. Und diese doch ja, rasante Art vom Roller Derby ist echt in den Staaten ein ziemlicher Publikumsmagnet geworden. Die haben da in ausverkauften Stadien 50.000 Fans oder sowas drin gehabt. Und krass. Ging ziemlich ab. Ist dann so ein bisschen zurückgegangen, die Popularität. Und so Ende der 90er, wo eben jetzt auch der Film spielt, ist es wieder in Mode gekommen. Das hat dann ein ziemliches Comeback gehabt. Und das war damals halt relativ stark vermarktet und eben auf diesen Show-Aspekt getrimmt. Wohingegen jetzt diese neue Entdeckung da Ende der 90er primär von weiblichen Amateuren dominiert gewesen ist, was halt auch in einer ziemlich starken Verbindung zur Punkbewegung war und irgendwie gibt ja auch diese dritte Welle des Feminismus in den Staaten relativ stark gewesen. Das ist sehr deutlich zu bemerken, eben auch im Film. Das behandelt er quasi.
Ja, also ich habe immer noch nicht so ganz verstanden, was jetzt so Kern des Films ist. Ja. Also ist die Entwicklung von ihr oder was?
Von ihr,
oder?
Ja. Ja, sie fängt eben an, diese Sportart zu betreiben.
Okay.
Heimlich, ja, erzählt ihren Eltern, sie geht jetzt in eine Lerngruppe immer samstags, geht aber samstags immer trainieren, wird auch immer besser, findet sich in diesem Team zurecht, findet quasi raus, dass das irgendwie so ein Ding ist, was ihr im Leben Spaß macht und entdeckt dadurch, dass sie in der Sportart aggressiver vorgehen muss, auch, dass sie ansonsten im Leben auch aggressiver sein kann. Und okay. Ja, durchlebt einfach da so ein bisschen das Erwachsenwerden in diesem Kontext. So, was wollte ich noch sagen? Richtig,
und ist genau. Toll.
Ihr seid doch, er ist sehr toll. Ihr seid doch bestimmt total informiert und könnt mit Third Wave Feminism was anfangen, oder?
Sebastian?
Nein.
Ich fand's nur ganz interessant, weil wir doch letztens auch über die Ting Tings gesprochen haben,
Sebastian. Ja.
Und die Sängerin von den Ting Tings hatte, bevor sie dort bevor sie dieses Projekt jetzt hatte, auch schon eine Band und war mit dieser Band, oder die zählt quasi als Teil der sogenannten Riot Girl Bewegung.
Ja, die also Idee so sagt mir was.
Genau. Und die Riot Girl Bewegung ist im Prinzip auch dieser dritten Feminismuswelle dazu zu ordnen.
Mhm.
Weil das im Wesentlichen kennzeichnet sich das durch einen Generationswechsel. Weil Feminismus irgendwie mit der Zeit einen sehr schlechten Ruf bei der jungen Generation hatte, galt irgendwie als uncool, wenn du dich für Feminismus interessiert hast.
Mhm.
Und da ist eben so diese Punk-Ecke dann ins Spiel gekommen und Riot Girl und. Alles ganz interessant verzweigt. Und wenn wir schon bei Musik sind, ein großer Vorteil dieses Films ist der fantastische Soundtrack. Also ich habe den auch schon jetzt ewig im iTunes und höre da ständig mir Songs an.
Mhm.
Das macht viel Spaß. Es sind halt dann im Film auch immer wieder Matches, ja. Also es passiert irgendwie so ihr Training und ihr Leben in der Family und. Und dann ist aber mal wieder ein Turnier oder irgendwas. Und da werden auch wirklich Spiele gezeigt, die natürlich toll inszeniert sind dann. Ja, da geht's ab, da sind Fans, da sind Freunde dann von ihr, die jubeln und sonst was. Und super Musik. Und wie gesagt, Jimmy Fallon steht dann immer in der Mitte von diesem Oval an so einem Mikro, das von der Decke runterhängt und kommentiert die Spiele. Das ist sehr amüsant. Genau. Ja. Es ist gut besetzt. Das, denke ich, steht einigermaßen außer Frage. Ich finde, dass das Drew Barrymore auch ansonsten gut gemacht hat in dem Film. Deshalb macht es sehr, sehr viel Spaß, den anzugucken. Und für mich halt ein totaler Überraschungserfolg auch, ja, weil ich von dem kaum irgendwie was gehört hatte im Vorfeld.
Nö, ich auch nicht.
Gut. Nee. Also ich, im Prinzip so knapp gesagt, würde ich es als eine Art Dodgeball nur eben mit Frauen bezeichnen. Dodgeball, dieser dümmliche Film mit Ben Stiller und...
Aber hoffentlich
aber Swan, oder? Nee, nicht Vince Vaughn. Er ist besser, natürlich. Es ist weniger Grunzhumor irgendwie und halt ein bisschen mehr Rom-Com. Ja, so, weiß ich nicht, ob ihr Juno gesehen habt, aber hat schon auch von diesem Schmalz-Style halt auch doch einiges.
Hm. Ich fand Dodgeball toll.
Boah. Ja, Dodgeball ist schon auch gut, keine Frage.
Fand den richtig mies.
Echt?
Ja.
Buh. Nee.
Ich hab den sogar abgebrochen. Das passiert mir bei nicht vielen Filmen.
Na gut, okay.
Nicht nachvollziehbar.
Ich habe damals, als ich jetzt Dings Whip It gesehen habe, kurz vorher, ein paar Tage vorher erst Juno auch geguckt gehabt. Und fand in Juno spielt J.K. Simmons den Vater von ihr. Der ist mir da sehr positiv aufgefallen. Hier ist bei Whip It leider ein anderer Schauspieler, aber der ist ihm vom Typ auch sehr ähnlich, also vom Charakter des Vaters. Der ist quasi so der Verständnisvolle, der irgendwie sagt, ach, lass doch das Mädchen machen, wenn ihr dieses und jenes Spaß macht, und immer so die Mutter ein bisschen zurückhält, und so der kumpelhafte Vater. Ist auch immer ganz lustig in beiden Filmen gewesen. Ja, okay. Das soll es gewesen sein zu Whip It. Kann ich euch echt nur empfehlen anzugucken.
Okay.
Brav, sehr gut, so mag ich das. ich weiß gar nicht, soll ich über den zweiten Film nur machen?
Keine Ahnung,
ich ist der noch toll? Einen Tipp. Ja, doch, der ist auch toll. Der ist ja, ein bisschen neuer, mach mal noch.
Schnell.
Ja, ein bisschen schneller. Auf jeden Fall ein bisschen schneller. Es geht um Easy A, einfach zu haben, der deutsche Titel. Ist vor ein paar Monaten jetzt schon im Kino gewesen, glaube ich. Hatten wir auch den Trailer vor einer Weile schon, trotzdem nochmal knapp zur Handlung. Es geht um Olive Pendergast, die erzählt ihrer besten Freundin, dass sie am Wochenende keine Zeit hat, sie muss irgendwie dies und jenes machen, verbringt trotzdem das ganze Wochenende nur alleine zu Hause und wird dann danach gefragt, und wie war es so, weil sie quasi ein Date als Grund vorgeschoben hat, warum sie nicht kann am Wochenende. Und warum auch immer, sie sagt ihr dann, ach ja, ich war toll, ich habe jetzt hier so meine Jungfräulichkeit verloren übrigens. Was sie nicht bedacht hat, ist, dass sich das dann wie ein Lauffeuer über den ganzen Campus verbreitet, diese Nachricht, und ist dann relativ schlecht drauf. Aufgrund dessen, glaube im Unterricht gibt dann irgendeine schnippische Bemerkung ab, muss nachsitzen gehen. Während des Nachsitzens trifft sie auf einen, ist ein Freund von ihr, der ist schwul, und spricht eben mit ihm auch über das Ganze, und ihm kommt dann diese Idee, dass sie doch eigentlich erzählen könnte, sie hat mit ihm geschlafen, dann würden die Gerüchte aufhören, dass er schwul ist, weil er noch nicht das offiziell verkündet hat. Ja, er ist zwar schwul, aber es wäre ihm eigentlich lieber, wenn das nicht die Runde machen würde, diese Nachricht. Ja, er ist dann, es passiert dann auch, ja, er überzeugt sie davon, dass sie das machen. Klappt ganz gut, verbreitet sich genauso schnell die Nachricht. Das Problem ist nur, dass er das auch seinem besten Freund erzählt, ja, die komplette Wahrheit. Und der ist jetzt auch nicht so der Wahnsinnsfrauenheld und geht dann eben auch zu ihr und fragt, ob sie das nicht auch mit ihm machen könnte. Und irgendwie ergibt ihr auch, weiß ich nicht, einen Einkaufsgutschein für so, er hat hier noch $100 für den und den Shop gut oder so. Dann kann sie sich was Schönes kaufen. Erst ist sie halt ziemlich geschockt, ja, aber das ist halt, sie hat mit dem irgendwie auch noch Mitleid, ja, wie halt auch mit ihrem schwulen Freund da, und macht es halt auch. Und dann geht's aber halt schon irgendwie ziemlich ab, nachdem das auch die Runde macht, kommen irgendwie immer mehr Typen zu ihr, die entweder sie sehr, sehr plump anmachen, weil sich halt irgendwie die Nachricht rumgesprochen hat, dass sie leicht zu haben ist, oder es kommen eben noch mehr Typen, die auch die ganze Wahrheit wissen und sagen, hier, ich hätte dieses, was kriege ich denn für einen Einkaufsgutschein über $50 bei so und so, was erzählst du denn da, ja, würdest du erzählen, dass wir nackt geküsst haben oder dass du, weiß ich nicht, sogar, dass du mir einen runtergeholt hast und, oder was müsste ich zahlen, damit du erzählst, dass wir dies und jenes gemacht haben, das ist, wird dann immer sehr absurd. Sie ist natürlich erst irgendwie angepisst davon, aber fängt dann irgendwann an, einfach mitzuspielen und das auszunutzen, ja, sich dann irgendwie schön Sachen zahlen zu lassen, weil ist ja im Prinzip eh schon wurscht, ihr Ruf ist ja jetzt hinüber, ja. Und so, ja, so entwickelt sich das halt in eine relativ fiese Spirale, ja, es wird immer schlimmer und wilder. Und sie verändert dann einfach auch so ihr tägliches Auftreten in der Schule, ja, weil sie sowieso irgendwie dann von manchen immer beschimpft wird und von anderen, ja, die ganze Zeit blöd angemacht. Also zieht sie sich dann auch immer nuttiger an und, und. Also nach außen hin große Veränderung hin zur Schlampe, sage ich mal, wobei sie innen drin immer frustrierter wird, ja, weil eigentlich, sie ist ja ein Mädchen, wartet sie natürlich auf so den einen Traumprinzen, sehr klar. Wie sollte es auch anders sein? Das alles relativ klischeehaft. Und dass ja sowieso dieser Traumprinz schon die ganze Zeit da ist, ja, im Film, und dass dann ein Happy End irgendwann kommt, das, ja, das brauche ich jetzt hier gar nicht als Spoiler zu verpacken, weil das ist schon in den ersten 10 Minuten des Films sowas von absehbar, gar keine Frage. Das macht aber dem Film überhaupt nichts, sondern es macht einfach echt einen Heidenspaß, das alles mitzuverfolgen. Sie spielt unfassbar großartig, die Hauptrolle gespielt von Emma Stone. Ich habe echt schon lange nichts mehr gesehen, wo die Hauptrolle den Film derart getragen hat. Das ist wie ihr auf den Leib geschrieben. Die war letztens auch bei Saturday Night Live zu Gast und hat da sehr, sehr böse Sketche gemacht, auf Kosten von Lindsay Lohan. Ja. Und also da habe ich
wie mich teilweise,
ja schon, also wirklich, also da kannst du vergessen, dass Lindsay Lohan mit der noch jemals irgendwie ein Wort spricht. Ja. Und auch bei SNL habe ich es nicht so oft erlebt, dass Leute so komplett auf Kosten von anderen so extreme Sachen machen. Also da fand ich schon derb und ein bisschen habe ich mich daran erinnert gefühlt. Tja, das war's im Prinzip schon, ja. Also macht viel Spaß, ist sehr lustig, toll gespielt.
Aber es ist schon so auf Comedy ausgelegt.
Ja, ja, völlig, natürlich. Ja, ja. Also es hat so eben diesen leichten, kleinen Herzschmerzteil natürlich dann eben auch, der zu so Filmen irgendwie gehört. Aber im Wesentlichen ist es eine Komödie, ja. Keine Frage. Hat auch noch ein paar ganz nette Nebenrollen. Den Vater von ihr spielt Stanley Tucci. Das ist sehr amüsant. Das ist nämlich auch der Film, wo ich letztes Mal so überlegt hatte, woher ich Phoebe zuletzt gesehen habe. Da spielt Lisa Kudrow mit. Es spielt noch mit, naja, es sind jetzt wieder aus Serien ein paar Leute aus. Cougar Town spielt der Sohn der Serie mit und das ist eben ihr schwuler Freund. Ansonsten spielt aus den Gossip Girls spielt Dan Humphrey mit, der spielt so den auch einen Bekannten irgendwie von ihr. Und von Saturday Night Live ist Fred Armisen dabei, der spielt einen Pastor, weil irgendwann ist sie so verzweifelt, dass sie auch zu einem Pastor geht und ihn um Rat bittet, was allerdings auch schief geht, weil er ein sehr komischer Pastor ist. Ist das, sie setzt sich irgendwie hin und erzählt ihm so, ja, also ich glaube ja eigentlich nicht so an diesen ganzen Kram, aber jetzt, wenn wir mal annehmen, es gibt eine Hölle. Und dann unterbricht er sie schon sofort und sagt so, dass wir uns ja ganz einig sind, ja, es gibt eine Hölle. Und er bereitet da eben total drauf rum, dass das alles hundertprozentig stimmen muss und das ist sehr bizarr. Aber ist nur eine von vielen, vielen wirklich lustigen Szenen. Auch sehr empfehlenswert, der Film auf jeden Fall. Gut, das war's dann aber auch schon jetzt. Was haben wir denn als nächstes auf dem Programm stehen?
Eine Serie.
Wir haben mal wieder eine Serie. Hurra. Ich bin gespannt, Henning.
Und zwar habe ich die erste Staffel von Rom geguckt. Oder Rom, oder wie auch immer.
Da gibt's mehr?
Ja, es gibt zwei Staffeln, 22 Folgen. Die erste Staffel hat 12 Folgen, die zweite 10. Ich habe jetzt Staffel 1 zu Ende geguckt. Ist eine HBO-Serie, die von 2005 bis 2007 produziert wurde und irgendwie über 100 Millionen Dollar gekostet hat und dann irgendwie noch etliche Millionen für Werbung und sonst was und so irgendwie eine der teuersten oder die teuerste Serie von HBO wurde. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob's da irgendwas gibt, was ähnlich teuer war. Also mich wundert's halt, weil es ja auch nur zwei Staffeln sind. Aber jedenfalls teuer, sehr aufwendig alles, merkt man auch, aber ja, fällt erstmal zum Inhalt, also die Zeit, die dort abgedeckt wird in Staffel 1, ist die Eroberung Galliens durch Caesar, dann der Bürgerkrieg in Rom, dann ist Caesar irgendwann in Ägypten bei Kleopatra und so und am Ende wird Caesar ermordet. Ist ja kein Spoiler.
Spoiler! Sehr gut.
Wer vielleicht irgendwann mal im Geschichtsunterricht aufgepasst hat oder so, oder Latein hatte, der...
Oder Asterix gelesen hat.
Auch wobei, wird Caesar in Asterix auch so ermordet?
Caesar in Asterix wird sicher nicht ermordet.
Nee. Aber es gibt einige Anspielungen darauf.
Ach so.
Naja, Brutus kommt doch immer noch mal vor, ne?
Ja. Genau.
Habe ich dir nicht letztens auch getwittert?
Ja.
Was
irgendwann,
war denn da?
Irgendwann in der Nacht.
Ach so, weil du auch zu Bett gegangen bist dann und
ich alleine war. Ja, war lieb.
Okay.
Das ist halt Inhalt der ersten Staffel. Ich habe mit der zweiten Staffel jetzt noch nicht angefangen. Ich bin jetzt auch gespannt, weil ich habe jetzt versucht, nichts über die zweite Staffel zu lesen. Keine Ahnung, wo das jetzt weitergeht. Ich vermute mal, dass das mit Augustus und so weiter geht, was sein Neffe oder so war, der danach Caesar, Kaiser, König hier Oberhaupt wird. Gut, ist auch egal. Staffel 1 jedenfalls, die inhaltliche, zeitliche Dings, wie sagt man? Also der zeitliche Rahmen.
Ja, genau.
Genau, der beinhaltet, wie gesagt, jetzt das bis hin zum Tod, Eroberung Gallien bis Tod. Ja, 12 Folgen. Jede Folge dauert ungefähr eine Stunde. Also ist jetzt natürlich dementsprechend nicht so detailreich. Und das wird halt auch einfach mal dann gesagt, so ja, 3 Jahre später, bla bla bla.
Oh, okay.
Gut, aber das ja, ist nötig, aber ist relativ geschickt gemacht. Also es stört überhaupt nicht. Mhm. Die Charaktere, die dort hauptsächlich behandelt werden, sind eben, ja klar, Caesar, dann Brutus. Noch 2, 3 andere bekannte Senatoren, die man so auch irgendwie mal gehört hat. Und eigentlich so die, ja, aus meiner Sicht wirklichen Hauptcharaktere sind Titus Pullo, ein Legionär, und Lucius Vorenus, ein höherer Legionär. Ich weiß nicht. Der wird irgendwann Präfekt und so. Also, ich bin jetzt gerade in den römischen Heeres. Hierarchien-Dings-Rängen, okay. Nicht ganz so bewandert, aber das sind halt die beiden Charaktere, die ja einen Großteil der Story ausmachen und wo dann eben auch vieles so in den privaten Bereich fällt, wo man dann häufig irgendwelche persönlichen Beziehungen und persönlichen Probleme und sowas verfolgt. Als zum Beispiel so, dass die Frau von Lucius Vorenus, die hat ein Kind bekommen von ihrem Schwager. In der Zeit, wo er eben in Gallien 8 Jahre lang oder 7 Jahre lang oder so ja, gekämpft hatte und so. Und das wird dann halt versucht zu vertuschen und droht immer wieder verraten zu werden und so weiter. Und Titus Pullo ist halt so ein etwas dümmlicher, aber eigentlich so ganz loyaler Freund von ihm, der dann aber hauptsächlich sein Geld für Wein ausgibt und der dann dadurch natürlich auch diverse Probleme hat. Und naja, die beiden versuchen eigentlich eine zivile Karriere irgendwann, oder das heißt Zivilkarriere, also ein ziviles Leben zu beginnen und irgendwelche Jobs dort anzufangen, aber landen aus welchen Gründen auch immer doch wieder irgendwie am Militär und kriegen da irgendwelche Aufträge. Ja, also das ist halt so der grobe Rahmen, aber es ist halt eben schon sehr auch an historischen Ereignissen orientiert. Es ist schon so, dass die Handlung so wie sie ist, dass das sozusagen die Eckpunkte alle auch korrekt sind. Mhm. Dass natürlich ja so gewisse Freiheiten sich genommen wurden, um das Ganze ein bisschen spannender zu machen und dass hin und wieder irgendwelche Details nicht ganz so stimmen und so. Fand ich jetzt aber alles nicht schlimm oder wird auch, glaube ich, allgemein als nicht sonderlich schlimm gesehen, da eben doch die, ja wie gesagt, die Eckpunkte alle stimmen. Gibt denn irgendwie so ein paar Details. Ich habe irgendwie gelesen, dass zum Beispiel einmal in so einem Haus von so einer reichen Familie halt ein Papagei gehalten wird. Der, glaube ich, kommt 1 oder 2 Mal vor und Papageien gibt es halt irgendwie erst seit Eroberung von Amerika und so. Okay. Gab es halt vorher nicht in Europa.
Aber
so.
Hat nicht der Pirat bei Asterix auch einen Papagei?
Das kann gut sein.
Mein ganzes Weltbild.
Also entweder ist
die waren schon in Amerika, die Piraten. Sehr gut.
Ja, das waren die hier, Wikinger oder sowas, dann die waren auch da auch schon mal.
Egal. Aber die haben ja auch ihren Ausguck-Neger von der Baumwollplantage geholt. Ne?
Ja, die politisch korrekten Folgen von...
Ja, natürlich.
Naja, ja, aber also die Serie ist schon davon geprägt, dass es alles sehr real wirkt. Also man fühlt sich echt verdammt gut in diese Zeit reinversetzt, was teilweise relativ eklig ist, weil es manchmal wirklich brutal ist. Irgendwie, es gibt da schon manche Folgen, die die nicht am Blut sparen, aber es ist eben so, dass es einfach ein Teil der Geschichte ist und dass es nicht so sehr provoziert wirkt. Also alles sehr stimmig und ich denke eben auch, dass in der Zeit ja Gewalt schon sehr alltäglich war. Mhm. Und von daher, ja, hackt da halt mal einer dem anderen Kopf ab. So.
Ich erinnere mich dran, dass, glaube ich, in Deutschland eine Folge nicht ausgestrahlt wurde, weil die keine Jugendfreigabe gekriegt hat.
Das kann durchaus sein. Also es gibt da 1, 2 Folgen, die es durchaus noch mehr mit Blut so übertrieben. Nein, was ist übertrieben? Aber wo mehr Blut vorkommt. Aber wieder, also der Mix an sich stimmig und nicht irgendwie negativ auffallend. Ja, was wollte ich noch sagen? Blut? Ach ja, genau. Und eklig auch, dass das Essen. Also die fressen da ja irgendwie von hier Ziegenhoden über Schnecken und irgendwas weiß ich. Also was die halt wohl wirklich da gegessen haben, was auch wohl anscheinend korrekt recherchiert wurde und so stimmig ist. Aber es ist halt schon ein bisschen widerlich, wenn du den beim Essen zusiehst. Also weiß nicht, wenn sie dann Brot essen, ist man mal froh, dass es da auch da wirklich nur Brot gerade am Tisch gibt und dass die nicht irgendwie in irgendwelchen reichen Häusern sind, wo dann ja andere Sachen verköstigt werden. Ach, ja, also weiß nicht, so viel mehr gibt es dazu auch gar nicht zu erzählen. Wie gesagt, ich meine, die Geschichte selbst oder das Ende der Staffel ist halt nicht sonderlich überraschend. Es sind eben wirklich so die Details, die die ganze Serie ausmachen und eben diese Geschichte rund um Titus Pullo und Lucius Vorenus, wobei das eben auch in vielen Teilen nach wahren Gegebenheiten oder nach Überlieferung oder sowas aufgebaut wurde. Also das ist halt auch nicht alles Quatsch. Also der ist dann zum Beispiel, ist es Quatsch, die waren auch in Ägypten mal kurz, das stimmte wohl nicht, aber generell waren sie schon irgendwie in Kontakt mit Caesar und so, also das passt alles und wie gesagt, also ich fand die 12 Folgen der ersten Staffel sehr unterhaltsam, kann auch verstehen, dass die Serie eben so teuer war, weil ja schon auf viele Details geachtet wurde und das alles, wie gesagt, sehr real wirkt und nicht sonderlich, so hochglanzmäßig. Also du merkst schon, dass das viel Liebe da ins Detail gesteckt wurde und dass vieles eben wirklich so ja wirken soll, wie es damals auch der Fall war. Und aus der Sicht, wer sich eben auch vielleicht für die Zeit oder die Epoche so ein bisschen interessiert, absolut sehenswert und ja, von mir also klare Empfehlung. Ändert sich vielleicht nach Staffel 2, aber ich vermute nicht.
Denke ich ja nicht, nee. Ich denke, das gucke ich mir jetzt auch sehr bald mal an. Habe ich auch schon lange vor und ich finde das prinzipiell eine extrem faszinierende Zeit.
Ja, also es ist auch wirklich, ich habe auch während des Guckens immer viel irgendwie auf Wikipedia und sonst so nachgelesen, weil ich eben auch immer interessant fand, inwieweit das stimmt, was da jetzt gerade so gezeigt oder erzählt wurde. Und es ist schon alles ziemlich abgefahren, was da so abging. Ja.
Nee, auf jeden Fall, das war auch tatsächlich, also jetzt mal so im Ernst im Geschichtsunterricht, schon so eins der spannenderen Themen irgendwie diese ganze Zeit. Ich lese gerade hier, der Grund, warum es nur 2 Staffeln gibt, ist im Wesentlichen wohl, dass die in Zusammenarbeit mit BBC produziert worden ist. Ja. Und die einen 2-Jahres-Vertrag hatten, HBO und BBC. Und dass es für die BBC finanziell einfach nicht möglich gewesen wäre, das noch länger zu machen, offenbar. Das ist im Wesentlichen wohl der Grund, ansonsten hätten sie noch mehr gemacht und die Autoren hätten auch noch wesentlich mehr Material gehabt.
Naja, ich meine, du kannst von der römischen Geschichte, glaube ich.
Ja, da gibt es wohl noch ein bisschen, ja, nicht klar.
Ich weiß auch nicht, ich wollte auch irgendwann auf jeden Fall nochmal nachgucken, wie viel Technik da eben wirklich jetzt, also wie viel 3D-Kram so eingebaut wurde oder wie viel so richtig Studio im Sinne von Nachbauten von irgendwelchen Marktplätzen, Türmen, sonst was, also wie das so ist, weil im Prinzip, wenn du es einmal alles hergestellt hast, stelle ich mir jetzt so vor.
Ja, das stimmt natürlich.
Und du hast irgendwo so ein fertiges Set, dann dürfte es ja eigentlich machbar sein, das ein bisschen zu erweitern.
Ja, das stimmt. Ja.
Also so, keine Ahnung, in wie weit da jetzt, wie jetzt Boardwalk Empire, was ich nächstes mal vielleicht vorstelle oder so, da hattest du mir diesen Clip geschickt, wo wirklich der komplette Hintergrund alles irgendwie animiert ist. Mhm. Und so vom Gefühl her ist es in Rom wirklich einfach viel Kulisse.
Mhm, ja, ich sehe hier auch gerade schon so ein Bild von den Studios, wo sie wohl echt das alles aufgebaut haben.
Ja, also ist schon fein gemacht.
Das wollte ich sagen. Achso, also sie haben quasi dann so Mitte der zweiten Staffel während dem Schreiben haben sie erfahren, dass es vorbei sein wird nach der Staffel und haben dann im Prinzip, was sie für die dritte und vierte vorhatten, auch noch so in das Ende von der zweiten reingepackt.
Ja, wahrscheinlich endet das dann so ein bisschen in einer gehetzten Erzählweise.
Vermutlich, ja.
Ja. Wäre schade, aber...
Anscheinend naja, trotzdem, hat die BBC da generell viel Probleme gemacht. Da hat einer der Autoren schreibt hier, er ist richtig angepisst, dass BBC ihn gezwungen hat, die ersten 3 Folgen auf 2 runterzukürzen und damit so viel von den wichtigen Grundlagen knapp erzählt werden mussten. So.
Ja, also aus meiner Sicht hätte man auch wirklich die erste Staffel gerne ein bisschen strecken können. Mhm. Und das dann sozusagen mit Mord von Caesar abschließen können, weil das ja eigentlich auch so das, ja, mitpopulärste, würde ich sagen, so aus der römischen Zeit
ja,
ist.
Ja, klar.
Keine Gerade Frage. Eben durch Asterix und Obelix und so. Also, da hättest du im Prinzip abschließen können. Also deshalb, Staffel 1 ist, wie gesagt, auch eigentlich abgeschlossen. Also es ist kein Cliffhanger oder ähnliches. Es ist eigentlich, ja, jetzt vorbei und ja, ich bin gespannt, was jetzt eben in Staffel 2 dann auf einen wartet. Weil die müssten eigentlich ja mehr oder weniger dann so einen Sprung machen, jetzt in 20 Jahren oder irgendwie sowas. Mhm. Oder in 10 oder keine Ahnung. Aber mal schauen. Kommt dann Eigenfeedback irgendwann demnächst.
Wo wir schon bei Asterix und Obelix sind, könnt ihr euch vorstellen, ich habe letztens tatsächlich jemanden gefunden, der nicht die Tradition kennt, dass man mit Gewichten an den Füßen in den Teich kommt oder in den See kommt, wenn man sein Brot das dritte Mal im Fondue verloren hat.
Was?
Das ist doch absolutes Grundwissen, oder nicht?
Eigentlich schon.
Okay, na gut. Also so viel zu Rome.
Genau.
Ich bin gespannt. Ich habe es auch schon echt lange vor. Dann, was haben wir noch auf dem Plan? Eigenfeedback. Ah ja, Eigenfeedback.
Ja.
Jetzt geht's los hier.
Jetzt sage ich auch mal noch was. Ich habe nämlich versucht, 2012 anzugucken und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es eigentlich nicht viele Filme gibt, die ich abbreche, aber 2012 ist auch so einer. Denn wir waren irgendwie so, also ich habe den mit meiner Freundin geguckt und wir haben den halt so geguckt und am Anfang ist da halt so, wird der Kerl halt eingeführt quasi und dann geht's eigentlich schon gleich los. Also es gibt viel Gerumse und sie sind andauernd nur am Abhauen und dann fliegen sie ewig mit dem Flugzeug irgendwie von Ort zu Ort und immer kracht dann der jeweilige Ort ein und sie schaffen es dann immer gerade noch so in das Flugzeug und sie fliegen dann unter den um sie herum zusammenstürzenden Erdtrümmern durch und zwischen Häusern durch mit so fetten Flugzeugen und bla bla. Und ich dachte ja dann, der Film, also so gefühlt dachte ich ja, okay, jetzt ist es bald rum, so eine halbe Stunde noch. Und dann guck
gleich hast du es geschafft.
Und dann guck ich und dann geht der noch über eine Stunde und dann dachte ich, boah, oh Gott, nee, das tun wir uns jetzt nicht mehr an.
Wahrscheinlich hast du 10 Minuten aufgehört zu schauen, bevor es aufhört, dass sie immer so abhauen. Das hört nämlich wirklich auf.
Echt? Irgendwann.
Ja.
Okay. Dann soll ich
vielleicht. Hast du noch Dings, Woody Harrelson im Wald irgendwie? Dieser verrückte Typ im Wald, den hast du noch mitgekriegt?
Ja.
Auch wie der in die Luft fliegt?
Ja.
Okay. Das war für mich eigentlich so das Highlight. Der war mein Lieblingsteil, glaube ich, an dem ganzen Film. Der ist so abgedreht. Ich habe den auch kurz nach Zombieland geguckt damals und da hat das ganz gut gepasst.
Ja.
Okay. Aber ich finde das gut, dass du ihn doof fandest. Ich fand ihn ja auch doof.
Ja.
Naja.
Ja.
Gut war er nicht, ne. Das stimmt schon. Das stimmt. Okay. Ja. Gut. 2012, also haben wir einen Eintrag mehr in der Tabelle bei diesem Film. Und dann zum Feedback. Letzte Folge klang irgendwie nicht so toll. Keine Ahnung, wieso. War ein bisschen seltsam. Seltsam auch, dass sich irgendwie, glaube ich, 2-3 Tage danach erst jemand beschwert hat oder so. Und auch, also gab aber auch schon Kommentare. Also es muss auch bei manchen eben nicht so schlimm gewesen sein. Was war nochmal genau das Problem? Ich war sehr leise, nicht wahr?
Ja.
Ich weiß schon gar nicht mehr genau. Ich war irgendwie zu leise, keine Ahnung wieso. Ich habe nichts anders gemacht als sonst. Aber nachdem die Beschwerde kam, haben wir das doch relativ schnell nachstellen können hier auch.
Mhm.
Praktischerweise war das irgendwie der Tag letzte Woche, wo ich was war denn das, 11 Uhr abends oder so aufgestanden bin. Dann kam eine halbe Stunde später irgendwie die Meldung und dann habe ich quasi kein großes Problem damit gehabt, das noch schnell in der Nacht gleich zu fixen.
Zum Frühstück.
Ja, genau. Tja, ich hoffe, das ist jetzt nicht mehr so. Wir haben generell zurzeit so ein kleines Audioproblem nach wie vor. Ist aber noch niemandem aufgefallen, das erwähne ich jetzt gar nicht, sonst hören die Leute irgendwie drauf. Dann merkt es vielleicht jemand.
Wäre halt an sich cool, wenn man das mal selber nicht merkt, aus welchen Gründen auch immer, denn dass man direkt darauf hingewiesen wird. Das hilft uns ja auch, weil, naja.
Ach so, ja, also wenn euch irgendwas stört am Audio, dann sagt es lieber, bevor ihr es nicht sagt oder so, weil vielleicht ist es nämlich was gar nicht so gewollt ist, ja.
Das wahrscheinlich ist, nicht.
Meistens, ja. Also das Schlimmste, was passieren kann, wenn ihr über die Audioqualität meckert, ist, dass wir sagen, ja, wissen wir, geht nicht besser oder so.
Ja.
Aber prinzipiell immer Potenzial für Verbesserung dann.
Jo.
Gut. Der Audiokram. Dann genau, ein netter Kommentar zu einer alten Folge, nämlich zu unserer Jubiläumsfolge letztes Jahr, die 42, ist gekommen von, jetzt muss ich nachgucken, von Andreas. Da haben wir nämlich gesprochen gehabt über den Film Uncertainty, den bislang auch nach wie vor nur ich gesehen habe, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube auch.
Dieser Film, wo am Anfang des Films eine Münze geworfen wird und dann beide Varianten erzählt werden, dass die eine Seite oder die andere Seite kommt. Mhm. Und da hat Andreas sich nochmal einen anderen Film hat er rausgesucht, und zwar Sliding Doors mit Gwyneth Paltrow. Da geht es wohl am Anfang so, dass die Hauptdarstellerin eine U-Bahn entweder noch erwischt oder nicht, und dann wird abwechselnd eben werden beide Varianten weitererzählt. Und Coupling, die Fernsehserie, habe ich auch noch nie was gesehen und immer nur Gutes von gehört. Da gibt es wohl auch ein paar Folgen, hat er auch rausgesucht. Wer das genauer wissen will, guckt sich den Kommentar an. Vielen Dank, ganz interessant, den Film mal gucken. Finde ich schon interessant, sowas muss ich mir auch mal anschauen.
Ja.
Genau, das war dann aber alles beim Feedback, oder? Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Denke nicht.
Nö.
Gut. Dann war das auch insgesamt schon alles, falls ich mich nicht sehr täusche. Aber ich glaube, das passt so.
Und trotzdem wieder 90 Minuten.
Ja, weil du so lang zu Rome erzählt hast.
Ah. Ich hätte ja noch viel mehr erzählen können.
Ja, nein. Nee, das war's jetzt dann für heute.
Ja.
Kommt auf unsere Homepage unter watch-th.es und lasst uns einen Kommentar da. Dann freuen wir uns und sind glücklich. Ansonsten kann ich nur sagen, schaut nicht zu viel Schrott und bis zur nächsten Woche. Bye bye.
Bis dann.
Ciao.
Zack.
Doing.
Läuft.
Jo, schön.
Ja.
Gut. Tja. Und? Alle das aufgeregt.
Ja.
Warum?
Wie verrückt. Nee, es ist irgendwie viel zu tun gerade. Aber und ein 2010, das war doch nicht Ende letzten Jahres, sondern vorletztes Jahr, oder nicht?
Du hast den Satz falsch interpretiert. Die Notiz war in einem anderen Pad,
ja,
wo ich notiert hatte, dass ich nicht vergessen darf, in der letzten Folge von 2010, Folge
Ach so.
Y, dann Ach so. Aufzuklären, was ich ja. Anfang 2000... Ne?
Ja, okay. Ja,
gut.
Geil, okay.
Hätten wir das auch geklärt.
Schön. Ja. Sebastian, ja. Was stellst du denn alles vor diesmal?
Keine Ahnung.
2012, was hatten die NASA gesagt?
Das kommt doch in den News, du Nase.
Echt? Die lese ich ja nicht.
Aha, jetzt habe ich sie endlich auf Band.
Stimmt, aber da oben steht's. Ah, okay. Ja, okay, gut. Ja, wollen wir anfangen?
Wollen wir?
Ja, hier, gut. Zack, zack.
Zack, genau. Zack. Okay, bin ich gespannt. Vielleicht denke ich diesmal an alle Kapitel. So während der Aufnahme.
Ich kann dich ja mal erinnern.
Ja, unbedingt. Jetzt bei jedem Kapitel was wegschneiden muss. Sehr guter Plan, ja. Ah, okay, ich habe es mir letztes Mal gedacht beim Schneiden, wo wir echt irgendwie fast 3 Stunden voll gemacht haben und es ja am Stück ging, ne? Ich musste ja nichts wegschneiden, war ja alles. Also gut, bis auf die geplante Pause zwischendrin halt. Aber ja, mittlerweile schon normal, ne? Weißt du noch, als wir uns darüber gefreut haben, wenn das zur Abwechslung mal geklappt
hat. So geil, Viertelstunde ohne Unterbrechung gerade. Uh-huh.
Ja. Naja, okay. Dann. Gut.
Hast ja, du richtig, genau. deine Kapitelmarken gemacht?
Ja, ich habe alle Kapitel diesmal getroffen, denke ich. Klasse. Sehr coole Sache, ja. aber genau, stimmt, bevor ich es vergesse, ich glaube, irgendwie in den nächsten 28 Tagen oder so, Sebastian, musst du mir mal eine neue Version kompilieren, weil das Zertifikat ausläuft oder sowas.
Oh.
Also ist ganz, habe ich auch noch nie gesehen, die Meldung. Ich mache ja ständig bei irgendwelchen Beta-Tests mit und so. Aber diese Meldung von wegen, also und zwar ohne, dass ich das Programm gestartet hätte. Mhm. Ja. Ich habe nur heute einfach das iPhone benutzt und dann sagt er hier, irgendwie erinnere mich nochmal oder ignorieren oder so. Ne?
Okay.
Genau. Ja. Dann, dadum. So, jetzt Easter Egg, genau. Also, diejenigen Hörer unter euch, die sich auch die Outtakes immer antun, die könnten unter Umständen sich erinnern, dass wir Anfang des Jahres, da haben wir ein bisschen die Seite aufgebohrt mal, und zum Beispiel auch diese Team-Seite, wo wir lustige Sachen über uns erzählen, hinzugefügt haben. Und auf dieser Team-Seite ist ein Easter Egg versteckt. Und zwar so gut versteckt, dass ich hier großmäulig angekündigt hatte, das, was habe ich gesagt, 50 Euro Amazon-Gutschein oder irgend sowas, weil ich mir sicher war, dass es keiner findet. Es hat auch keiner gefunden. Es haben echt einige geraten zwar, aber es war sehr interessant zu sehen, was die Leute vermuten, was ein Easter Egg sein könnte. Nee, also die Auflösung ist relativ simpel. Man gehe auf die Teamseite, man gucke sich den HTML-Quelltext dieser Seite an, man gucke, wie die lustigen Bildchen von uns benannt sind. Diese Gesichter haben immer den Dateinamen Team unterstrich und dann Name.png natürlich. Und der Hinweis, der auch unter dem Jahr irgendwann mal kam, war das in einer Folge, wo ich mal wieder über Twilight geschimpft habe. Und wenn man sich ein bisschen mit diesem Twilight-Thema, na, man muss sich nicht wirklich damit auseinandersetzen, aber ich weiß nicht, allein wenn man den Humor zu dem Thema verfolgt, weiß man doch, dass es da Team Edward und Team, wie heißt der andere? Ich weiß nicht mal, wie der andere heißt, gibt. Das war mir zu dem Zeitpunkt, als ich diese Teamseite rumgebastelt habe, eben sehr bewusst. Und deshalb gibt es neben diesen drei Bilddateien für unsere tollen Gesichter auf dem Server auch Dateien, die heißen Team Edward und Team der andere Typ und sind lustige Bilder mit Bezug auf Twilight. Mal gucken hier, seid ihr alle im Chat?
Ja.
Ich poste euch das mal, damit ihr lacht.
Ist schon ein ziemlicher Knaller, glaube ich.
Es ist schon echt ein toller Knaller. Ja, es war auch extrem schwer zu finden. Es sollte ja auch keiner finden, weil ich wollte ja niemandem 50 Euro Gutschein für Amazon schicken. genau.
Ich wusste ja bisher auch nicht.
Ja, stimmt, ja. Stimmt. Wie heißt denn der andere? Das gibt's doch nicht. Edward und... Ach, naja.
Ich habe den Scheiß nie gesehen.
Kann ich wenigstens ein bisschen stolz drauf sein, dass ich mal was nicht weiß. Gut. Okay, also so viel dazu. Hätten wir das auch aufgelöst. Und sonst haben wir diesmal keine Outtakes oder was? Ist nichts Spannendes passiert, Leute?
Nee. Ich könnte ausgiebig über Office 2011.
Ja, du kannst von deiner komischen Adobe-Scheiße erzählen. Ne? Oh, hast du dir, hast du bestimmt nicht, oder? Du hast dir diesen Talk vom Kongress hast du nicht angeguckt übers PDF-Format, oder?
Nee. Ich habe da noch gar nichts von irgendwie.
Da wird's dir ganz anders.
Alter, ja, ich habe das jetzt ja alles irgendwie abgestoßen, weil Lifecycle Designer ja halt nur bei der Windows-Version vorhanden ist. Und das halt nur bei mir über den VMware läuft und ich halt irgendwie immer andauernd einen Runtime-Error bekomme und ich halt das Leid bin, irgendwie permanent irgendwie so ein Snapshot-Rollback-Zeug da irgendwie durchführen zu müssen. Mhm. Weil immer, wenn ich es nur neu installiere, dann geht es eine Weile und dann kriege ich halt wieder irgendwelche Runtime-Errors. Und das, ich habe das halt irgendwie im Anders jetzt übergeben. Der durfte das fertig machen. Ich habe dann dafür mehr mit Excel und so arbeiten dürfen. Und Microsoft schafft es halt immer irgendwie die Belegung der Funktion zu ändern. Also du findest halt irgendwo, du willst irgendwie, keine Ahnung, eine Zeile nicht mehr fixieren und suchst halt kurz, wie war das, um mal ein einfaches Beispiel zu nehmen. Da findest du irgendwelche offiziellen und inoffiziellen Anleitungen. Nur leider sind halt die Knöpfe immer anders belegt. Oder die Struktur der, wie nennt man das? So von wegen hier Datei... bearbeiten, Extras,
bla. Meinst die Tastenkürzel?
Nee, nicht die Tastenkürzel. Einfach die Struktur, wo eben solche...
Ach, die Menüs.
Die Menüs oder ja, also halt irgendeine Funktion, die irgendwo versteckt ist und jedes Mal ist sie woanders. Und es treibt einen Wahnsinn.
Tja, Human Interface Guidelines sind schon was Tolles, ja. Ich bin ein großer Fan davon. Aber ich glaube, das Fass machen wir jetzt nicht auf.
Nee, aber damit werde ich mich jetzt auch wieder beschäftigen. Aber ja... Das hat die letzten Tage geprägt. Sonst wenig Abenteuerliches erlebt.
Ich wollte mir eigentlich den dritten Twilight jetzt angucken. Vorgestern wollten wir
uns mal wieder ein bisschen leiden und
dumme Filme angucken, aber wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht übers Herz gebracht, wenn ich falsch bin. Ich habe mich verschätzt. Wir haben vorher noch Heavy Rain durchgespielt, also fertig gespielt, und ich dachte, das spielen wir jetzt mal zuerst schnell fertig, das dauert nur noch eine Stunde, wir waren ja letztes Mal schon so weit, habe ich gesagt, und dann hat es irgendwie 3 Stunden noch gedauert.
Ja, ich habe es auch noch nicht weitergespielt. Ich weiß immer noch nicht, wer der Mörder war. Oder nee, der Entführer. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging bei Heavy Rain.
Ja, kannst du eigentlich nochmal von vorne anfangen, ist doch toll.
Ja, nee, das ist ein bisschen ermüdend und so. Naja.
Durchaus, okay. Gut, ja. Leute, drück mal aufs Knöpfchen.
Machen wir.
Arp. Adios.